Mensch, da kommen wir gerade aus der Titelmusik raus und ich habe das Gefühl, so wie heute hat sie ja noch nie gepasst. Hallo,
Urs. Ja, wirklich. Ja, Kasi, hi.
Lass mich uns nochmal sehen, also in diesem Kontext.
Es ist so schön, deine Stimme zu hören, ja, also ich bin jetzt schon glücklich für den Rest des Abends, ja.
So, und wir haben schon eine Stunde gequatscht hier zum Warmwerden.
Ja, das wissen ja unsere Zuhörer, die hoffentlich noch fleißig unseren kleinen, schmusigen Podcast abonniert haben. Die wissen das ja nicht, ja.
Meinst du, da sind noch welche übergeblieben, nachdem wir jetzt irgendwie zu quartalsweise Veröffentlichung übergegangen sind?
Ich glaube schon. Und auch die sollten natürlich auch wissen, dass wir, also du und ich, du noch mehr als ich bestimmt, ja, dass wir ständig an unseren Podcast denken. Wir müssen wieder. Die Leute warten, die Leute brauchen uns auch in so schwierigen Zeiten. Ja?
Gerade.
Und ja, und wir hatten schon mehrere Anläufe genommen und irgendwie sind sie immer irgendwie stecken geblieben. Im Ballon der Arbeit oder was immer man sagen kann. Ne?
Wir sind doch irgendwie so Ausredenkönige auch geworden, ne? In den letzten Ausgaben, weil das immer sich so hinzieht und dann so die ersten 10 Minuten, dass wir viel erzählen, warum wir es wieder nicht geschafft haben. Das muss auch wieder aufhören. Vielleicht, wenn wir jetzt so direkt zum Thema durchdringen, vielleicht durchstoßen wir dann das so ein bisschen, dieses Muster.
Das ist eine super Idee. Und dann würde ich doch direkt sagen, lass uns doch mal zum Thema durchstoßen. Wir hatten schon ein gutes Intro dafür eigentlich, ne?
Genau. Deswegen fand ich auch, dass es ja so sensationell gepasst hat heute. Wir reden eigentlich schon, seit wir hiermit angefangen haben, so diese verschiedenen Ideen, die man dann in den jeweiligen Folgen umsetzen will. Seit das losgeht, reden wir auch darüber. Ja, und wir machen dann auch hier so Besprechungen von den ganzen Alben, dass wir da mal in Ruhe durchgehen und Song für Song und so vornehmen. Haben wir einfach, wie lange machen wir den Scheiß jetzt hier? 2 Jahre? Haben wir nie gemacht einfach.
Eigentlich sind wir schon 2¼ Jahre, ne? Ich glaube, ja. April 2003, das war, weiß ich noch, die erste Folge kam, glaube ich, raus.
23, mach's nicht schlimmer, als es ist.
Was hab ich gesagt?
2003.
Ach so, nein, natürlich, nein, 23, ja. Kann ich mich nämlich gut dran erinnern, weil die erste Folge habe ich tatsächlich das erste Mal wirklich bei Spotify, da war ich auch selber so ein bisschen aufgeregt, ja. Habe ich die gehört? Da war ich nämlich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt hatte, da war ich bei den ersten Konzerten der Memento Mori Tour, die ich gesehen habe, nämlich in Madison Square Garden unter anderem auch. Ja.
Ach du meine Güte.
Ja, ja. Und die erste Folge habe ich aber gehört, da haben wir, glaube ich, einen Tagesausflug gemacht zu den Niagara-Fällen. Ja.
Geil.
Da habe ich unseren Podcast gehört, ja. Ich glaube, die erste Folge. Oder die Welche Tickets. Oder die Birmingham. Ich weiß es nicht mehr so genau. Ja.
Warst du denn auch in Kanada eigentlich?
Toronto, habe ich doch gesagt.
Ach so, Niagara-Fälle sind da?
Die sind die gibt es von beiden Seiten tatsächlich. Da kannst du ja von der Amerika-Seite ranfahren oder von der Kanada-Seite. Ja.
Siehst du mal? Und da soll noch mal jemand sagen, man lernt hier nichts im Podcast.
Ja, aber hallo, hier lernt man fürs Leben, ja. Man weiß ja jetzt auch zum Beispiel, dass Depeche Mode ihr erstes Leck von der Memento Mori Tour zum Beispiel im Madison Square Garden abgeschlossen haben. Ja, so, falls ihr das noch nicht wusstet.
Das ist, bei solchen Informationen frage ich mich, warum lässt du das nicht einfach mal öfter durchblicken? Das ist irgendwie, weißt du, jetzt so zufällig stößt man mal drauf.
Ja, ich habe es mir jetzt hier tatsächlich, weil du das so erwähnt hast, habe ich mir das jetzt auch mal aufgeschrieben, auf so ein Hafti und am Bildschirm geklebt, dass ich dabei in der nächsten Folge vielleicht nochmal drauf einwirken kann. Ich kann da ja auch mal ein bisschen mehr drüber erzählen, wie das da so war damals, ja. Ist ja, man kann ja damals sagen, ne?
Jetzt ja,
inzwischen.
Aber wir wollen über ein ganz anderes damals reden heute. Und das hat damit zu tun, wir haben natürlich überlegt, irgendwie fangen wir dann jetzt hinten an, nehmen wir jetzt einfach das Memento Mori Album, weil es einfach das frischeste ist, oder machen wir es zwar chronologisch, aber irgendwie dann von vorne und fangen mit Speak and Spell an. Und dann haben wir uns überlegt, dass eigentlich, wenn der Podcast doch Stories of Old heißt, dann lassen wir einfach mit dem Album anfangen, wo Stories of Old drauf ist. Finde ich bis heute eine Weltklasse-Idee. Mal gucken, wie die Folge wird, aber bis jetzt finde ich es eine Weltklasse-Idee.
Ja, muss man sagen. Wir haben, also wenn einer Weltklasse-Ideen hat, dann du, ne?
Ja. Ich wollte es kein Lob einsammeln. Ich fand, das war eine gemeinsame Idee, glaube ich.
Ja, wie heißt das? Wie nennen wir das? Fishing for Compliments, ne?
Ich überlege gerade sogar, ob das nicht eigentlich sogar deine Idee war und ich nur das abgenickt habe, weil ich einfach da den Blick für habe, für Weltklasse-Ideen. Wenn du ja. sowas raushaust, sehe ich das direkt. So dachte ich eher. Weißt du, so rum.
Hast du schöne Kurve gekriegt. Puh,
das war jetzt aber auch gerade so eben noch.
Na komm, dann, ja, some great reward.
Wie fangen wir denn an eigentlich? Wir haben ja noch nie sowas gemacht, so eine Albumbesprechung. Wie steigt man da normalerweise ein? Muss man so ein bisschen gucken, was war denn vorher zuletzt die Phase? Wo kamen sie denn gerade her? Vielleicht so?
Ja, das hängt ein bisschen davon ab, wie deine rückwirkende Erinnerung zu some great reward bist. Du bist jetzt natürlich auch wirklich ein alter Hund, ja. Ne? Kann man ja sagen, ja. Also bei dir ist ja die Chance groß, dass das Album für dich schon eine Relevanz hatte, als es veröffentlicht wurde am 24. September 1984. Da war ich ja gerade mal 11. Ja, okay. Ein zartes Pflänzchen, weißt du, was noch greifen muss und so, ja. Und
nicht so ein ausgewachsenes 13-jähriges Mannsbild wie ich.
Ja, richtig, ja. Und man war natürlich so ein bisschen geprägt durch die People are People-Ära. Mhm. Die ist natürlich auch an den 11-Jährigen oder beziehungsweise als es rauskam, People are People, war ich ja noch 10, nicht vorbeigegangen, weil das natürlich, naja, Platz 1 und das war ja irgendwas, was, das gab es ja noch nie, dieses Soundfeuerwerk und Getrümmer und Sound und so und Gehämmere, ne? Aber mehr als, dass man das mal irgendwie im Radio dann halt mitgenommen hat oder Formel 1 hier Isetta Kotflügel Verteilung. Ach, jo,
tatsächlich.
Hat man da ja wahrscheinlich nicht großartig viel mehr Kontakt dazu gehabt, ja. Und für mich ging dann die Some Great Reward-Reise ging ja dann erst später los. Ich hatte ja dann auch so, hatten wir damals auch drüber gesprochen, so einen kleinen nach People are People und Shake the Disease, alles schicki. Strip ging so ein bisschen an mir vorbei damals und dann kam A Question of Time und da fand ich die ja so affig, also diesen Sänger, ja, diesen Cockel, ja, dass ich da ja erstmal von DM gar nichts wissen wollte und dann bin ich ja erst wieder mit der Music for the Masses Weihnachten 87 eingestiegen als Weihnachtsgeschenk. Das war ja dann auch mein erstes Vinyl und dann war klar, man muss sich diesen Fuhrpark an DM-LPs zusammen schlawinern, sage ich mal. Weißt du, so diese klassische Mutti in Einkaufswagen, da mal Platte rein und kriegst du schon hin und so. Und ich weiß zum Beispiel noch, ich habe die Some Great Reward dann im Jahre 1988, im Juni, quasi zu meinem Geburtstag, habe ich die geschenkt bekommen von ein paar Klassenkameraden, weil wir waren da auf so einem Schulausflug an den Duinger Seen in der Nähe von Schönholz-Minden. Ja, und da hatte ich nämlich Geburtstag und da habe ich als Geschenk tatsächlich die Some Great Reward bekommen. Ja, und ich habe jetzt keine Kostümmühen schon. Ich weiß, eine Kamera halten ist immer blöd, ne? Aber das müsste sie sein. Das Originalexemplar von damals mit den grauen, farbigen Vinylaufkleber. Mhm. Ja? Mute-Logo 1, ja? Das war damals mein Geburtstagsgeschenk. Ja? Und die habe ich natürlich gehegt und gepflegt. Warum sage ich, das müsste sie sein? Ich habe vorhin mal nachgezählt. Ich habe tatsächlich 20 Some Great Rewards hinten im Schrank stehen.
Und, wenn man 19 kaputt gehen.
Ja, nee, es gab ja auch andere Releases. Ja, ne? Also es gibt ja dann auch noch die schwarze und Mute-Logo 3 und Mute-Logo, ich weiß nicht, Saturn-Logo gibt es glaube ich gar nicht, oder?
Da fragst du eventuell den Falschen einfach auch.
Okay, auf jeden Fall habe ich mir die Dinger dann so im Laufe der Zeit in die Sammlung ergaunert und ja, genau. Ja, und dann hatte ich die und dann lief die auch relativ konstant rauf und runter, immer mit diesem, das kennst du wahrscheinlich auch noch, graue Original
ja, na klar. Inner
Sleeve mit den Texten, die man auf der Basis natürlich in- und auswendig gelernt hat.
Ja. Tatsächlich ist es auch so, dass ich gerade bei diesen Uralt-Alben, wo man diese Hülle aus dem Vinyl rausgezaubert oder aus der Hülle den Text rausgezaubert hat und dann mitgelesen hat, eifrig, Also da habe ich immer noch das Gefühl, wenn so, also jetzt nicht vielleicht bei einem Song wie Stripped oder irgendwie Question of Time oder irgendwie andere Singles, aber wenn es ein Albumsong ist, den man in einem Albumkontext auch meistens gehört hat und wenn man den jetzt so außer der Reihe mal irgendwie auf einer Party hört oder so, dann habe ich immer noch so instinktiv, hat man so diesen Blick vor Augen, wo auf diesem Zettel jetzt dieser Text gestanden hat. Aber wir hatten so eine kleine Vorbesprechung auch gerade.
Und ich finde, man hat aber auch direkt den Geruch in der Nase, wie diese Platte damals gerochen hat, als man die erstmalig aus dem Cover genommen hat.
Nee, das glaube ich nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur noch gesagt haben, dass ich so langsam verliere ich das so ein bisschen, so diesen Instinkt irgendwie oder diesen Blick. Wo war das denn jetzt genau auf der Hülle? Wo stand denn jetzt dieser Text? So wie man eben weiß, dass oben links ist auf der Black Celebration eben auch der Black Celebration Text. Das ist so, wenn man früher heute zugelesen hat, dann wusste man, Samstag ist rot, so, Mittwoch ist blau.
Ja, gut.
Und so sehen Tage für mich immer noch aus ein bisschen. Vielleicht habe ich einfach auch ein Problem. Ja, aber
damals hast du aber auch wirklich dieses Booklet ja jeden Tag vor den Augen gehabt, ja.
Ja, stimmt.
Und ich sag mal, heutzutage sind wir ja auch in einem Alter, da sind wir ja froh, dass wir uns noch dran erinnern können, dass Photographic auf der Construction Time Again ist, ja. Das muss man ja so festhalten am Ende des Tages, ja. Und das ist ja auch wirklich, das gliedert sich ja ein in die Construction Time Again, ja.
Ja, nahtlos.
Finde ich super.
Also nahtlos.
Auch, ja, passt auch astrein direkt nach Shame. Es ist wirklich Konzeptalbum, ja.
Wie Pink Floyd des kleinen Mannes, Depeche Mode schon immer gewesen.
Ja, so.
Bei mir war es, um jetzt diesen Ball so ein bisschen aufzunehmen, was du gerade erzählt hast, wie man so rangeraten ist ans Album, habe ich ja auch schon mehrfach erzählt, dass ich ab irgendeinem Punkt so rückwärts gegangen bin. Das war so nicht jetzt ein bestimmter Stichtag. Ich habe jetzt die Singles-Compilation und jetzt lege ich los. Das zog sich so ein bisschen, aber irgendwie ausgehend von diesem Singles-Album. Also in den Jahren 85, 86 habe ich also so rückwärts quasi mir die Alben alle erschlossen, die ich offensichtlich verpasst habe. Ich war als kleiner Junge war ich offensichtlich so ein scheiß normaler Charts-Radiohörer, der einfach die Singles kannte. Habe einfach, ja, das gehört und auch wirklich geliebt sehr schnell, was Depeche so gemacht haben. Aber so das ganze Album durchzuhören, auf diese Idee kam ich einfach später erst tatsächlich. Kann sein, dass das sogar eher was mit Bruce Springsteen und Madonna zu tun hat. Das waren so, habe ich ja auch schon erzählt. Und das sind so die drei, die ich immer in die Büchlein bei den Mädchen reingeschrieben habe. Und diese Alben, die habe ich einfach vorher schon gekannt und gehört. Und irgendwann fängst du dann an, jetzt holst du dir die alten Depeche-Dinger gefälligst. Teilweise selber das Album geholt, teilweise auf Kassette überspielen lassen, wie man das damals so gemacht hat. Habe ich auch schon erzählt, dass ich die Construction Time Again, dass da ein Song einfach gesprungen ist. Und es war wirklich hart, als man dann hinterher selber Vinyl hatte oder die CD dazu, an dieser Stelle vorbeizukommen, irgendwie, wo es einfach nicht mehr so schön gesprungen ist, sondern irgendwie regulär weiterging. Musste man sich erst dran gewöhnen. Naja, aber bei der Some Great Reward hatte ich auf jeden Fall auch das Gefühl, das waren halt irgendwie so Zeiten, wo ich auch so Alben für mich dann generell entdeckt habe, auch so von den anderen Bands aus der Zeit. Manches, da hast du dann gemerkt, irgendwie, okay, das fällt jetzt irgendwie für mich ziemlich ab hier. Dann hast du eine Band irgendwie, wo die beiden oder die drei Singles, die du kanntest, waren super. Und der Rest irgendwie, doch, da ist schon mal ein schönes bei, aber irgendwie auch ein bisschen Quatsch. Und bei Depeche irgendwie, gerade bei dieser Some Great Reward, da hatte ich schon das Gefühl irgendwie, boah, doch, das ist alles so aus einem Guss. Und das hat nochmal dann wieder auch so mehr gefestigt, was man so denkt, dass das genau die richtige Band für mich ist eben. Das ging ja dann irgendwie schon los mit People are People. Ich glaube, die kam im März raus. Und allein schon dadurch, dass die so anders klang. Weißt du, irgendwie, wenn du das Album vorher nicht gehört hast, Construction Time Again, dann hast du auch gar nicht so wirklich auf dem Schirm gehabt, irgendwie hier ist jetzt eine ganz andere Technologie, die so zum Einsatz kommt. Dass die jetzt irgendwie mit Sampling irgendwie ganz wilde Sachen machen. Das hörst du am besten tatsächlich, wenn du das ganze Album hörst, aber nicht, wenn du nur Everything Counts oder so hörst. Und bei People are People, da hörst du halt einfach dieses ganze Gerumpel vom ersten Ton an. Da ist dann einfach klar, irgendwie, ja, die Kollegen, die haben jetzt hier einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Und das zieht sich dann glücklicherweise über das ganze Album so durch. Nicht, dass alles so hämmert, aber dass sie sehr konsequent mit diesen Songs arbeiten. Ja, so bin ich da reingerauscht auf jeden Fall in diese Some Great Reward. Ist auch, glaube ich, tatsächlich das Erste, was man besprechen sollte. Was ist denn hier so typisch fürs Album? Das sind, glaube ich, so genau diese wuchtigen, gesampelten Sounds, diese Nähe zu den einstürzenden Neubauten, die sich, glaube ich, auch damals ein bisschen beschwert haben manchmal. Ist das, hast du da irgendwie eine Geschichte zu oder so? Oder eine Info, die das bestätigt?
Naja, beschwert glaube ich nicht, aber ich natürlich, man bereitet sich ja immer akribisch auf so einen Podcast vor. Ja.
Selbstverständlich.
Deswegen habe ich heute die Mittagspause tatsächlich nochmal dazu genutzt, um mir die Dokumentation, die auf den 5.1-Alben, die ja dann 2006 kam, die glaube ich raus, auf DVD nochmal mit drauf an. Das sind immer so kurze Filme, ich glaube eine halbe Stunde oder so gehen die. Passt genau eine Mittagspause. Ja. Und da gibt es ja auch einen Film zur Some Great Reward, wo auch wirklich coole Aufnahmen dabei sind. Jo. Und das läuft ja unter dem Titel You Can Get Away With Anything If You Give It A Good Tune. Ja, also wenn du kannst alles machen, Hauptsache es klingt gut, ja. Und da erzählt ja der Garrett Jones, der in der Produktion damit involviert war, so ein bisschen, dass er ja auch mit den Neubauten zu tun hatte, die das aber mit dem Sampling mehr auf diesen minimalistischen Stil, sag ich mal, verwendet haben. Also tatsächlich eher das Metallrohr als Musikstück verwendet haben, während Depeche Mode das ja immer nur untermauert hat damit. Mhm. Also da wurden ja nicht komplette Lieder, also ich glaube Pipeline ist da so ein bisschen ein Ausnahmestück. Bei allen anderen wurden ja immer nur Elemente letztendlich eingesetzt, die sie gesampelt hatten. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die Unterscheidung. Von daher kann ich jetzt gar nicht sagen, ob es da Ärger gab oder irgendeine Story dazu. Also mir ist da jetzt nichts großartig bekannt, ja.
Nee, also wirklich Ärger jetzt nicht, das würde ich auch nicht sagen, aber ich habe es irgendwie schon öfters mal gehört oder gelesen, dass man da wohl schon so ein bisschen pikiert war. Moment mal, das ist eigentlich unser Sound. So.
Oh, das ist mein Metallrohr gewesen hier, wo du draufgehauen hast. Ja.
Gareth Jones meinte auf jeden Fall auch irgendwie, dass die beide Bands irgendwie quasi so ein bisschen voneinander profitiert haben, weil jetzt geklaut oder inspiriert hin oder her. Fakt ist eben, du hast ja gerade auch schon Pipeline genannt, das kam dann aber irgendwie so zusammen, halt eben auch in der Form von Gareth Jones, der dann sagte, wir haben im Grunde beide profitiert. Die Depeches haben sich halt diesen ganzen Rumpel-Sound angewöhnt dadurch, eben versucht irgendwie sehr viel Percussion-Kram und all das irgendwie, was so schön hämmert, mit den wildesten Kücheninstrumenten und sonst was und Steinen und sonst was herzustellen. Und im Gegenzug haben dann die Neubauten halt irgendwie diese Sampling-Technologie kennengelernt. Ja, so war das damals. Ja, aber unterm Strich steht dann irgendwie so ein Album, was Martin Gore typisch auch eine überschaubare Zahl einfach von Songs hat. Und die man, so meiner Meinung nach, kannst du die so in so zwei Kategorien einordnen. Also einmal hast du tatsächlich so dieses Geschäppere und dieses sehr, sehr offensichtliche Verwenden von Samples. Und dann hast du aber halt irgendwie auch zwei Martin Gore Balladen, die ja, genauso ungewöhnlich sind für alles, was Depeche vorher gemacht haben, ne? Indem sie einfach so sehr minimalistisch sind. Einfach nur ein bisschen Klavier, bei Somebody vor allen Dingen. Und dann gib ihm.
Ja gut, aber bei Somebody ja zum Beispiel haben sie ja auch viel gesampelt.
Ja, na klar.
Weil da haben sie ja irgendwie, das ist natürlich nicht, wenn man jetzt sagt, oh ja, Somebody kenne ich, habe ich bei der Memento Mori Tour live gesehen, da hat das dieser charmante Keyboardspieler da irgendwie hingeklimpert. Da ist es nicht, aber bei der
schön, dass du direkt wieder auf Betriebstemperatur kommst auch.
Ja, das geht auch bei mir mal schnell, das weißt du doch, ja. Nee, da haben sie ja tatsächlich irgendwo sehr viel Hintergrundgeräusche aus der Stadt Berlin aufgenommen und gesampelt. Und das ist in dieser Dokumentation auch, dass dieses Band war so lang, das haben die da irgendwie über mehrere Umlenkrollen geloopt, dass das quasi in der Recording-Session parallel mitgelaufen ist, weil die Sampler natürlich nur eine begrenzte Speicherkapazität seinerzeit auch hatten. Und da haben sie, glaube ich, bei der Some Great Reward, also zumindest hat das Daniel Miller auch da erwähnt, Der hatte sich dann zu der Zeit für die Produktion ein Synclavier geholt. Das war einer der hochwertigen Studiosysteme, die es damals gab. Parallel zu den Samplern war da ja eher Emulator 1 und Emulator 2, wobei man da halt sagen muss, diese Emulatorgeräte, die waren eher immer ausgelegt, um kurze Soundschnippel im Grunde zu samplen, ja, weil Emulator 1 war 8-Bit-System mit, sag ich mal, oberster Ausbaustufe 128 Kilobyte RAM, während der Emulator 2 halt schon bis 1 MB aufgerüstet werden konnte. Dann war der aber trotzdem, sage ich mal, ein High-End-Gerät, ja, also standardmäßig auch 8-Bit mit 512 Kilobyte bis 1 Megabyte RAM. Und dem gegenüber stand dann halt dieser Synclavier, den man damals schon, ich frag mich nicht wie, also ich weiß auch nicht, ob es stimmt. Da musste ich jetzt selber die KI meines Vertrauens befragen. Ja. aber den gab es wohl mit bis zu 64 MB RAM. Das hat sich natürlich dann auch preislich irgendwo wieder gespiegelt.
War der nicht irgendwie so in einer sechsstelligen Abteilung unterwegs?
Emulator 1 ungefähr $10,000. Hm. Emulator 2, je nach Ausstattung dann, als er rauskam, $8,000 bis $10,000. Und Synclavier 25.000 bis $200,000 plus. Also da ging nach oben noch ein Stück weit mehr. Und das war halt ja auch ein System, da war ja so ein komplettes Terminal mit bei, also mit Tastatur und irgendwie so ein Monochrom-Grünstich-Monitor oder keine Ahnung, was das für ein Ding war, wo man halt auch die Samples direkt editieren konnte. Und das war natürlich dann super geeignet, um auch längere Flächen und Soundstrukturen abzubilden. Anstelle halt, dass ich hau mal aufs Metallrohr, ja. Und ich glaube, das ist halt auch was man dann der Tiefe des Albums auch so ein Stück weit anhört, weil es ja schon sehr, sehr mächtig ist. Also wenn man jetzt mal, ja, allein Blasphemous Rumors die atmosphärischen Flächen im Hintergrund so mitnimmt, ja. Das ist ja was, wo du dir heute auch, brichst du dir ja heute noch einen Finger, wenn du das irgendwie versuchst nachzustellen.
Ja, stimmt.
Chapeau da übrigens an. Ja, jetzt vergrätzen wir wieder alle Coverband-Hasser. Ja. Aber wer das ja super macht, ist natürlich Force to Mode, die auch sehr viel im Fernsehen waren jetzt in den vergangenen Tagen.
Ja, ne? Stimmt, tatsächlich.
Ja, die waren im MDR und irgendwie noch irgendwie andere. Freut mich aber, ja.
Wir kriegen also endlich das was ihnen zusteht, die Anerkennung.
Ja, auch. Und da sieht man auch, mit fremden Federn kommt man gut über den Tag, ja. Ja, letztendlich ist das so ein bisschen das, wie das produziert wurde damals. Ne? Was man da auch sieht, ist, Blasphemous Rumors, der berühmte Kieselstein auf der Metalldachrinne.
Jo.
Ja.
Der sich dann in etwas verfremdeter Form dann wieder im Song gefunden hat.
Ja, ja.
Ja, lass doch mal jetzt, wo wir so irgendwie so grob eingeordnet haben, so dieses Soundgewand, wo es dann herkommt, und da sind wir uns ja wohl irgendwie auch alle einig, dass das einfach schon revolutionär war für die Zeit. Gerade weil man sich ganz anders mit den technischen Möglichkeiten auseinandergesetzt hat, als ja vielleicht sogar diejenigen, die sich solche Geräte ausgedacht haben, mal irgendwann angedacht haben, dass man da irgendwie mit so einer fast kindlichen Neugier so drangegangen ist. Lass doch mal jetzt einfach so Song für Song durchgehen. Was hältst du davon? Dann würden wir jetzt quasi mit Something to Do durchstarten.
Sehr gerne.
Ist das ein klassischer Opener-Song für dich?
Wir nehmen aber Abstand davon, dass ich gesagt habe, ich singe jedes Lied einmal vor. Das machen wir jetzt doch nicht. Ne? Das würde jetzt den Rahmen sprengen.
Doch, da würde ich schon drauf bestehen wollen.
Ja.
Ja, aber wenn Something to Do, möchte ich ganz gerne den Metal-Mix von dir. A cappella.
Ja, gut, da bin ich sehr textsicher.
Ja, aber ist das für dich ein klassischer Opener? Wenn ich mir jetzt so ein wuchtiges Black Celebration anhöre und dann im Vergleich Something to Do, passt der genauso in diese Reihe? Oder glaubst du irgendwie vielleicht, Depeche haben sich gar nicht so Gedanken gemacht damals? Was muss denn jetzt der erste von diesen Songs sein, die wir jetzt hier kredenzen?
Also ich finde, er ist ein sehr guter Opener vom Album. Er geht ja so ein bisschen songtextinhaltlich auch so ein bisschen auf diese Liebe, Also, ne, was ist denn das Hauptthema von dem Album? Also, wir kommen von einer Construction Time Again, die sehr, sehr stark politisch war.
Mhm.
Ne, und kommen jetzt in die Some Great Reward-Ära, die auch noch an der einen oder anderen Stelle politische Aspekte hat, aber immer mit so ein bisschen Spitzen in die Sexualität, in Richtung Kirche, Gott und Glaube. Ne, das ist ja so ein bisschen, was sich so durch das Album letztendlich zieht. Ja.
Eigentlich durch die Karriere, ne? Seitdem.
Seitdem durch die Karriere, ja. Und
ja, stimmt. Wobei es irgendwie bei Martin auch immer tatsächlich schwierig ist, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, dass man irgendwie manchmal geht man so ihm in die Falle so ein bisschen. Das ist irgendwie, ja komm, das ist jetzt schon sehr offensichtlich. Und dann hat er, wenn er es dann mal erklärt, dann doch meistens was anderes im Sinn gehabt dabei. Oder er sagt direkt so Dinge wie, will er gar nicht so viel drüber erzählen, da soll sich jeder seine eigene Bedeutung in einem Text suchen. Aber unabhängig vom Text finde ich auch, dass es ein starker Opener ist, weil der so ein bisschen so die Richtung vorgibt. Der ist halt vielleicht nicht so deutlich wie die Singles, aber eben halt irgendwie doch vollgepackt mit Sampling-Technik und auch mit dieser, ja, mit vielleicht so einer neuen Härte, die man so nicht kannte, auch von Depeche. Sehr viel schnell, also,
genau,
also nicht nur ein schneller Beat,
schnell,
relativ hart, ja. für elektronische Musik. Man darf eben nicht vergessen, irgendwie, dass es links und rechts gab es eben nicht irgendwelche Kombi-Christs oder Suicide Commandos oder sonst was. Es war irgendwie eine komplett andere Landschaft. Wir sind mitten in den 80er Jahren mit wunderschönen Synthie-Pop-Melodien, Tears for Fears, Yazoo, Erasure, dieser ganze Spaß irgendwie so Mitte der 80er. Und dann hauen die auf einmal irgendwie in so eine komplett andere Kerbe rein. Und da war Something to Do tatsächlich für mich genau das, wo man wusste irgendwie, okay, die haben jetzt hier angesagt, wie das jetzt hier klingen wird, wie das jetzt hier weitergeht.
Ja, ja, nee, ich denke auch. Also ist für mich auch, ich glaube, ein klassischer DM-Opener. Ja, auch wenn man guckt, was so später noch kam, auch jetzt sagen wir aus der neueren Ära, jetzt, wenn man so ein I Feel You oder Barrel of a Gun, es waren ja dann immer so Statement-Songs, wo man sagte so, ey, das geht mal ins Eingemachte. Und ich denke mal, genauso war es bei Something to Do auch und dann bei Black Celebration ebenso.
Ja, stimmt.
Und klar. Naja, und dann Messes mit Never Let Me Down Again. Es ist halt auch einfach, sind halt Knaller-Opener, wo du sagst, okay.
Mann, wenn ich mich das so jetzt mir so vorstelle, wir haben noch sehr viele schöne Stunden mit Albenbesprechungen vor uns, ne?
Ja, aber auf jeden Fall.
Junge!
Wir wollen ja auch jetzt öfter aufnehmen, von daher, ne?
Ja, genau.
So, alles gut.
Wie wir es jedes Mal versprechen auch, ne? Wir Halunken.
Ja.
Willst du noch was sagen zu Something to Do?
Nee, ich wollte dich fragen. Inhaltlich, ist es ein SM-Song oder nicht?
Nee, glaube ich nicht. Ich würde fast durch die Bank sagen, dass das alles, wo man dem Lied andichtet auf dem Album, oh, hier geht's aber in so eine schmutzige Richtung, dass es eigentlich nicht die schmutzige Richtung ist. Das ist dann mehr, glaube ich, entweder klassische Liebe oder wie Liebe genau nicht funktioniert oder vielleicht so ein Machtgefälle in Beziehungen. Ich glaube, es sind immer solche Aspekte und Martin Gore versucht das dann immer so ein bisschen zu kaschieren. So, ich mache hier mal ein bisschen irgendwie was anderes drüber, damit das nicht sofort jeder rafft, dass es hier um mich geht oder so. So, weißt du?
Okay. Und das zu einer Zeit, wo er gerne in Frauenwäschen Unterwäsche aufgetreten ist. Ja, also.
Ja, das ist irgendwie, ich glaube, das taucht auch in dieser Doku auf, ne? Dass der, ich meine, Gareth Jones ist es auch, der es sagt, dass die halt irgendwie, also Martin Gore und seine Freundin Christina zu der Zeit, dass die auch gerne in so Lederclubs auch gegangen sind. So SM-Schuppen.
Und in die Richtung, und eigentlich, wenn du den Text dir so, eigentlich liest es sich ja also auch in die Richtung. Also von daher hätte ich das jetzt schon tatsächlich, glaube ich, direkt da irgendwie zugeordnet.
Ja, das ist irgendwie so, also für mein Empfinden ist das so dieser Lerneffekt, dass irgendwie, weißt du, selbst ein behämmerter Dreh ist, wenn er das siebte Mal an dieser heißen Herdplatte gefasst hat, dann wird er maximal noch das achte Mal noch mal dran fassen, aber beim neunten Mal hat er langsam so eine Idee, weißt du, was hier los ist.
Und beim zehnten Mal hat er die Schnauze voll.
Ja, dann packt er mit beiden Händen dran, so. Nee, aber tatsächlich war es irgendwie öfter mal der Fall, dass gerade mit meinen überschaubaren Englischkenntnissen, wenn man sich dann damals so diese Texte draufgepackt hat, weil man sie ja auswendig mitsingen wollte. Und dann erst deutlich danach, glaube ich, habe ich mich damit auseinandergesetzt. Was singe ich denn hier eigentlich mit? Also ja, ich kenne die Worte, die da stehen, damit ich es mitsingen kann. Aber ich habe nicht immer sofort von Anfang an irgendwie drüber nachgedacht, was meint er denn da jetzt? Und das passierte dann eben so ein bisschen später. Und da ist es mir ein paar Mal eben dann passiert, dass ich so denke, ach cool, ich verstehe hier gerade, was er meint. Und dann liest halt irgendwie hinterher so ein Interview von ihm. Nein, der meint ja was ganz anderes einfach. Und das ist mir einfach zu oft, glaube ich, passiert in den 80ern und 90ern, als dass ich mich darauf versteifen würde, wenn ich mir so einen Text durchlese. Doch, das wird er schon genauso gemeint haben. Da holst du mich dann irgendwie auch, aus dieser Sicht holst du mich jetzt auch nicht so weg, weil, ja komm, da hat er aber irgendwie Leather Boots, hat er irgendwie viel zu oft erwähnt, als dass es nichts damit zu tun haben könnte, so, weißt du?
Ja, also.
Aber ach, ich denke mal, auf das Thema kommen wir in ungefähr anderthalb Stunden nochmal zu sprechen, wenn wir bei Master and Servant angekommen sind. Ich habe das Gefühl, das wird wieder eine von diesen Folgen, weißt du, wo man sich denkt.
Tipptopp, nein, wir meinen schnell weg. Wir sind ja schon bei Lied 2. Lie to Me.
Ja.
Eins der wirklich sehr, 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 sehr schönen Depeche-Songs. Ja. Ich mag Lie to Me gerne. Ich mag die Albumversion und ich mag extrem gerne die Live-Version von der Some Great Reward Tour.
Ach ja.
Also live in Hamburg und das Ganze,
ja, stimmt.
Was da dran hängt.
Wollen wir da jetzt mal einfach, um anzudocken an Something to Do, wollen wir da auch über den Text sprechen, was du glaubst, worum es da geht?
Egal, was ich jetzt sage, ich kann mich ja nur komplett in die Fritten legen hier. Ne?
Weiß ich nicht. Ich habe auch nur so ein Zitat von Martin Gore. Von daher, ich glaube auch, wenn man Martin Gore zu seinen Songs in unterschiedlichen Jahrzehnten befragt, dass er unterschiedliche Antworten auch einfach gibt.
Ja, wahrscheinlich auch. Also wenn ich jetzt hier den, wann habe ich das Album gekriegt? 88, den 15-jährigen Mini-Ost fragen würde, wo ich dann so, ja, lay with me, ja, ich meine, da hast du halt mit dem feuchten Schlüpper an die Olle gedacht, an die de,
selbstverständlich.
Selbstverständlich, so, Punkt, ja.
Ja,
und das
ja,
machst
aber
du mir
auch,
jetzt wahrscheinlich wieder kaputt, diesen Gedanken.
Nein, aber wenn du weiter singst, allein das ist lay to me im Gegensatz zu lie to me. So, weißt du? Mhm. Sag mir, dass ich der Einzige bin. Das ist ja, das bringt ja schon so eine ganz andere Ebene direkt rein. Ja, ich liege immer noch neben der Ollen, aber ich sag dir vielleicht irgendwie Dinge, die ich nicht sagen würde, wenn das jetzt genau so schön ist und so pubertär, wie wir uns das damals gedacht haben.
Ja. Ja.
Ich überlege auch, wie wir ausgerechnet durch dieses Album jetzt kommen wollen, dass es später irgendwann noch ekelhaft wird. Mann, ey. Weil wir aber auch so Typen sind, einfach wir zwei, weißt du? Das macht ja alles nicht besser jetzt.
Weil wir beide zu der Zeit im selben Saft gelegen haben, so wie ich uns kenne. Ja.
In dem liege ich ja noch.
Ja.
Siehst du, und ab jetzt wird es auch schon komisch tatsächlich.
Ja, aber
naja, tatsächlich hat auf jeden Fall Martin Gore irgendwann mal dazu gesagt, Lie to Me ist jetzt nicht ein Anti-Liebeslied, weil das irgendwie ganz oft so gedeutet würde, mit dieser Lügerei. Und er hat, komm, lüg mich lieber an, bevor du mir was Dummes sagst. Er sagte dazu, es handelt von einer Situation der Paranoia, in die jeder geraten könnte. Und das ist irgendwie so wieder so genau so eine klipp und klare Antwort, wo dann, also so empfinde ich das, sich dann jeder wieder hinterher so seine eigene Geschichte so zurechtlegen kann, dass es für ihn passt. Dass es dann irgendwie 10 Leute hören sich's an und 10 Leute haben eine etwas unterschiedliche Idee, was der jetzt wohl wieder gemeint haben könnte. Aber dazu gehört halt irgendwie auch, dass es irgendwie so unfassbar schön und eingängig ist, dass man, also gerade wir damals als junge Teenager, es ist nicht der erste Gedanke, da so eine bestimmte Ebene zu erwarten. Ist jetzt hier, kommt hier noch irgendwie was, ist dann irgendwie ein böser Unterton oder irgendwas Bedenkliches, und du nimmst ja erstmal diese schöne Melodie so hin, wie sie ist.
Wir nehmen es mal so hin. Schön fand ich, dass der olle Dave in diesem Interview sagt, ja, da haben wir auch überlegt, das auf der Tour dieses Jahr zu spielen. Also es war dann die Angel-Tour. Mhm. Ja, was haben sie denn, also da haben sie viel gespielt, aber das halt blöderweise nicht. Ne? Und wieder auch so ein Announcement so, ja, das mögen wir alle sehr gerne. Wir überlegen, ob wir das auf der Tour spielen. Mhm.
Die Ficker.
Ja, ja.
Ja, aber geisterte immer mal wieder, ne? Da durch die Gerüchteküchen.
Ja, Aber wahrscheinlich, ich kann dir auch sagen, warum. Kam wahrscheinlich das Veto von diesem Knüppelmonster hinten am Schlagzeug, weil da kannst du ja, das musst du ja einfach smooth spielen, das kann der ja nicht.
Ja, stimmt.
Der kann ja nur draufhauen, ja. Überleg mal, ein Fiasko.
Naja,
aber auch wenn die Blasphemous Rumors live spielen würden, ey. Was wird denn da passieren da hinten am Schlagzeug?
Wie so ein Achtarmiger einfach. Naja, aber das hat ihn ja bis jetzt auch nicht abgehalten. Ne? Bei anderen Songs, wo es nicht reinpasst, die knüppelt da ja auch kaputt. Von daher glaube ich nicht, dass das Veto ausgerechnet von ihm käme. Die werden wahrscheinlich irgendwelche anderen Gründe gehabt haben, warum sie es nicht spielen. Aber, ja, lass nicht irgendwie so einen alten Albumtrack nehmen. Keiner will das hören heute.
Das kennen ja nur die Fans und wir spielen jetzt Stadien.
Lass lieber zweimal Enjoy heute spielen. So. Im Gegensatz zu dem nächsten Song, über den wir dann gleich sprechen, mag Martin Gore den Song auch immer noch tatsächlich sehr. Er sagt aber auch, dass er da angefangen hat, irgendwie so einen bestimmten Akkordwechsel einzusetzen oder irgendwie den ins Arrangement einzubauen, auf den er dann später noch öfter so zurückgegriffen hat. Und dass er das
mit der es ein bisschen übertrieben
ja,
hat,
genau.
Wie er sagt. Ne?
Ja, das spricht dann erstmal dann dafür, finde ich, dass er sich sehr früh Gedanken gemacht hat dazu. Also nicht nur einfach irgendwie, ich muss jetzt hier ganz verzweifelt über eine schöne Melodie nachdenken und irgendwie möglichst noch über einen klugen Text dazu, sondern dass der halt irgendwie das schon auch sehr früh, sehr bewusst so einkalkuliert hat. Wie bringe ich denn vielleicht auch so einen Bruch in einem Song unter, dass jetzt was passiert, was nicht so jeder erwartet oder so. Der hat sich also da irgendwie schon sehr viele Gedanken gemacht. Und dann finde ich es irgendwie rückblickend sehr lustig, wenn er dann sagt, ja okay, da habe ich es dann eben übertrieben. Ja, alle Gäule mit mir durchgegangen. Und gleichzeitig beschwert er sich aber auch und sagt irgendwie, eigentlich der Song ist sogar so gut, da hätten wir mehr rausmachen können. Also er ist der Meinung irgendwie, für die Möglichkeiten, die sie hatten, haben sie zu wenig noch aus der Nummer gemacht. Vielleicht ist das jetzt irgendwie so, all das, was wir jetzt da über den Song gesagt haben, vielleicht hat das damit zu tun, dass das eben immer noch mal wieder so durchsickert, dass man es doch noch mal wieder live spielen könnte, weil es offensichtlich was ist, wo Martin dran hängt, wo er sehr viel Potenzial drin sieht in dem Song. Vielleicht soll er einfach eine neue Version aufnehmen, meine Güte. Ich wäre ihm nicht böse, je nachdem, wie sie klingt. Warten wir es ab, aber ich glaube, ich könnte mich damit anfreunden. Aber vielleicht hängt das alles damit zusammen, dass dieser Song trotz des Alters irgendwie von der kompletten Band noch so geliebt wird. Ich meine, okay, jetzt die komplette Band sind jetzt auch einfach nur noch zwei, aber genießt anscheinend immer noch so dieses Ansehen.
Hör's dir an. Ich meine, der Sums, über den wir jetzt sprechen, ist inzwischen 41 Jahre alt.
Boah, aber funktioniert immer noch so perfekt.
Ja, und hört sich auch heute noch modern und frisch an. Ja, Ich krieg immer Pickel. Ich habe morgens immer so ein bisschen Frühstücks-TV laufen. Ja, so. Und da haben die gerne auch immer bei ARD und ZDF irgendwie, bringen die da immer so musikalische Sachen mit unter. Da kannst du, da fallen dir die Blomben aus der Fratz. Wirklich. Ein Gejaule, es ist alles derselbe Käse. Jeder hockt mit seinem Nordstage-Piano da und ballert sich da irgendwelche komischen Akkorde mit Gejaule zusammen. Und es klingt wirklich, alle neu produzierten Sachen, es klingt alles gleich scheiße. Das muss man echt sagen. Und wenn es ins Frühstücksfernsehen oder ins nee, Frühstücksfernsehen heißt es ja bei Sat.1, bei, wie heißt es, bei ZDF?
Morgenmagazin.
Da heißt es, glaube ich. Morgen, wenn
die kleinste Bühne der Welt.
Wenn du es als Künstler ins Morgenmagazin schaffst, dann kannst du dir sicher sein, du hast einen richtig beschissenen Song produziert. Punkt, ja.
Nein, da waren aber auch immer schon gute.
Nein.
Doch.
Nein. Nee, da ist, ja, wenn mal die Ärzte da waren, weil die sich mal verlaufen haben oder so.
Louis Capaldi war da. Ed Sheeran. Ja. Weltstars.
Ja.
Betteroff war auch da. Drangsal. Die ganzen Guten alle. Nein, da gehe ich auch nicht mit. Und das weißt du auch. Ich glaube, da hatten wir auch irgendwie neulich erst noch irgendwie, hatten wir das Gespräch auch irgendwie, dass es gute deutsche Lieder gibt.
Nein, da bin ich auch bei dir. Aber die haben es dann, also da habe ich die Folge verpasst. Tut mir leid, ja.
So, wie kommen wir denn jetzt wieder zurück in die 80er?
da habe ich die 6 Folgen in den letzten 12 Jahren, die habe ich ausnahmsweise nicht gesehen. Ja, weil ansonsten ist so, ich gucke morgen rein, was da morgen kommt. Ey. Der ist hier wieder...
Ach, nee, also weitestgehend bin ich auch bei dir. Also manchmal habe ich auch so den Reflex, dass ich mir so irgendwoher noch ein paar Haare wieder so auf den Kopf pflanze, nur damit ich sie mir raufen kann, weil die Musik so eine Katastrophe ist teilweise. Ja. Das ja.
Okay, danke.
Gut, haben wir das so jetzt zusammen mit Lie to Me auch abgeschlossen. Ja, und dann kommt jetzt tatsächlich so der Song, der auch, glaube ich, irgendwie für die Band damals alles verändert hat. People are People. Ja, war jetzt irgendwie, ja, ich habe es nicht in meine Notizen reingeschrieben extra, aber ja, das war halt ihre erste Nummer 1 in Deutschland und sollte ja auch sehr, sehr lange die einzige bleiben tatsächlich.
Ja, und wie die Bravo damals dann auch geschrieben hat, Depeche Mode lesen mit ihrem neuen Hit People are People den Leuten die Leviten. Rock mit der Eisenstange. Ja.
Alter, Bravo, da ist auch. Ich habe das damals als Teenager, der sich sehr, sehr erwachsen vorkam, habe ich das auch alles sehr, sehr ernst genommen, was die geschrieben haben. Und wenn man als Erwachsener später nochmal drauf guckt, das ist auch schon eine Unverschämtheit, was die ja teilweise geschrieben haben. Erinnert mich daran, dass wir mal wieder eine Bravo-Folge, glaube ich, machen.
Du, ja, also ich meine, wenn du jetzt so auf die Bravo stehst, ich meine, wir haben ja auch immer unsere kleinen Chartshows, die wir machen, aber hast du Glück, genau auf der Seite, wo dieser Rock mit der Eisenstange und wir lesen die Leviten, ist unten auch direkt die Witzecke, da kann ich dir jetzt mal einfach noch mal einen raushauen, oder? Ach,
ja, komm, die Zeit nehmen wir uns einfach heute.
Willst du den ersten, den zweiten, den dritten oder den vierten? Sag eine Zahl.
Urst, ganz ehrlich, überrasch mich.
Nee, sag eine Zahl, 1 bis 4.
Dann als Schalker nehme ich die 4.
Okay. Die Katze fauchte am Bankschalter, los, her mit den Mäusen. Also, dem...
Das ist so ein bisschen, wenn du so ChatGPT sagst, erzähl mir mal einen Witz, ne? Oder Alexa ja, oder so.
Ja, und das ist jetzt 41 Jahre her, ja. Also, hallo.
Aber machen wir uns jetzt vor, wir hätten uns auch damals nicht kaputt gelacht. Nicht so richtig.
Nein, natürlich nicht. Es gibt noch eine, wenn wir jetzt schon wegen dieser People are People Nummer, sie waren ja Nummer 1 Band, ja. Und Bravo hatte dann kurze Zeit später tatsächlich dazu auch nochmal einen Artikel, der hieß dann, Depeche Mode sind plötzlich in Mode. Untertitel war dann, von Teenies hat die neue Nummer 1 Band jetzt die Nase voll. Sie spielen am liebsten für Fans über 20.
So.
Also quasi wie heute auch noch, ja. Und da geht es halt drum, dass er jetzt da so bekannt und irgendwie haben sie auf diese, ne, irgendwie die nachher Schule da rumhängen, irgendwie haben sie auch gar keinen Bock mehr drauf und so. Und nochmal ein paar Nummern später gab es dann direkt auf der Bravo Zentrale auf der ersten Seite. Depeche Mode Fans protestieren. In Bravo 20 haben wir viel Staub aufgewirbelt und da beschweren sich dann sämtliche Leute darüber. Ja. Die Jungs sind wohl größenwahnsinnig geworden. Wir Jugendlichen unter 20 haben sie doch zu Stars gemacht. So. Ohne uns würden sie immer noch in kleinen Clubs spielen. Ja. Heike K. aus Herne schreibt, was ihr über Depeche Mode geschrieben habt, stimmt nicht. Als Musikkonvoi-Gewinnerin hatte ich einen ganzen Tag die Gelegenheit, mit der Gruppe zusammen zu sein. Martin Gore verteilte sogar während der Kuchenpause freundlich Autogramme. Alter, da musst du auch auf die Kuchenpause, Alter. Die haben sich doch damals schon immer schön einen reingeknuspert, oder?
Erstmal das. Und zum anderen, ja. Ich kann mich auch noch an tatsächlich diese Musikkonvoi-Folge auch erinnern. Also die habe ich auch wirklich im Fernsehen gesehen damals. Aber ich muss jetzt mehr drüber nachdenken, wenn ich diesen Tag gehabt hätte und dann hinterher fragen deine Freunde, hast du Fotos gemacht oder so, oder Autogramme oder sowas? Und dann würde ich einfach so sagen, ich habe einfach übertrieben viel von diesem Kuchen gegessen. Ich hatte nicht die Zeit für mich, auf diese Jungs zu konzentrieren. Ich wollte wirklich, aber der Kuchen war eine Wucht.
Und da gab es Schwarzwälder Kirschtorte, ne? So, da haben wir noch Andrea R. aus Dissen. Was denken Martin Gore und Co. wohl, wer ihre Platten kauft, die Konzerte besucht und vorm Radio hockt? Wir, die Teenager ohne Grips im Kopf. Also in dem Text ging es wohl auch darum, irgendwie, sie haben keinen Bock mehr, diese Teenager mit ohne Grips in der Hirse. Ja. Und dann kommt noch die Andrea G. aus Aschaffenburg. Von eurem Bericht war ich geschockt. Das Bild von Martin beim Autogrammschreiben über den Text sprach doch so positive Bände. Also das ist so ein Bild, wo Martin da irgendwie Autogramme verteilt. Ja. Also da war schon schwer
was. Kann man froh sein, dass damals noch kein Facebook gab, ne? Junge, Junge.
Ja. Und ich glaube, es hat ja, weil wir jetzt ja, wie gesagt, wir sind ja bei People Are People, bei den Nummer 1 Hit, den haben sie ja, glaube ich, noch in England aufgenommen. Auch das Video, das ist ja auf der HMS Belfast, glaube ich, in London steht die ja auch da, als Museumsschiff.
Da habe ich übrigens, ja, bevor du weiterredest, da habe ich mir notiert, genau zu dieser Geschichte mit dem Schiff, dass wir da unbedingt mal hin müssen. Weißt du, wir reden ja auch immer so, irgendwie so Videodrehorte, wo man mal hin muss oder irgendwas, was so markante, wie sich so ein paar Idioten wie wir einfach auch mal so vor das Hammersmith Odeon gestellt haben und das Konzert auf dem Handy geguckt haben. So, weißt du? Und so habe ich das Gefühl, wir müssen auch mal irgendwie auf dieses Schiff.
Da, das haben wir noch nicht geschafft. Aber wir sind mal vorbeigegangen, glaube ich. Wir waren da mal, da ist irgend so ein Markt da unten auch. Da war das letzte Mal, sind wir über die Brücke gegangen. Wie heißt der? Tower Bridge?
Die haben ja ein paar Brücken.
Ja, die Brücke. Eigentlich gibt es die Brücke, die hier diese Zugbrücke.
Ja, die schöne ist die Tower Bridge. Aber es gibt ja auch noch die London Bridge und sonst noch welche.
Da sind wir rübergegangen, als wir 2019 bei den Ärzten waren. Und da waren wir doch da unten in so einem Viertel. Und da sind wir an der HMS Belfast auch vorbeigegangen. Aber auf die Idee...
Hauptsächlich habe ich irgendwie noch Erinnerungen dran, dass wir uns da auch Aperölchen, glaube ich, reingestellt haben.
Es war ein warmer Tag. Wir mussten, wir wollten eigentlich Fisch und Chips essen.
Haben wir auch dann noch.
Ja, war sehr lecker da in diesem Viertel da. Ich weiß noch nicht, wie es hieß, ja. Wir müssen mal wieder nach London, fällt mir dabei ein.
Unbedingt, echt. Ja. Empathy Test ist das Stichwort.
Zum Beispiel. Ich weiß immer noch nicht, wann es ist.
Irgendwann spät im Jahr. Das wäre jetzt vielleicht die richtige Stelle, wo man jetzt hier den Scheppler nochmal erwähnt. Der weiß immer
sowas. Der Baron. Der Baron Scheppler. Wir haben neulich haben wir mal wieder zusammengesessen. Hat er uns nicht angesteckt? Das kann er ja sonst eigentlich ganz gut. Aber da hat er uns offenbart, dass er Tickets für Empathy Test in London gekauft hat. Mhm. Ja. Einfach mal vorsichtshalber, weil es könnte sein, dass es ausverkauft ist.
Und hätten wir nicht zufällig drüber gesprochen, hätte er es wahrscheinlich auch nicht gesagt.
Wahrscheinlich, ja.
Das ist auch ein Typ, ey.
Wahrscheinlich, ja. Ach Gott.
Naja, aber sorry, ich bin hier irgendwie komplett in die Parade gefahren hier gerade mit der HMS Belfast.
Genau, HMS Belfast. Genau, also genau, wir waren ja bei People Are People. Das wurde ja noch in London aufgenommen. Und dann haben sie ja wegen der Albumaufnahmen, dann sind sie ja umgeswitcht nach Berlin in die Hansa Studios. Also altbewährt, wird ja auch jeder, der unseren Podcast hört, wahrscheinlich mit Sicherheit schon mal die Studiotour mitgemacht haben. Oder bei der letzten Tour hatten wir doch da auch diesen Samstag mit der Construction Time Again Session mit Force to Mode. Und
das war auch schön. Oh, auch schön warm.
Immer heiß da drin. Ne? Irgendwie, also, ja, also jeder, der diesen Podcast hört, hat mit Sicherheit schon mal rücklängs auf dieser Treppe gelegen und hat sich von oben fotografieren lassen. Wenn nicht, schämt euch. Ja.
Wenn ihr nicht wisst, welche Treppe gemeint ist, dann ist das jetzt hier entweder die Aufforderung, in dieser Sekunde noch zu googeln, was da los ist, oder nie wieder hier reinzuhören. Wir haben auch Grenzen. So.
Richtig, richtig. Genau, nee. Und ja, sie sind ja dann umgezogen für die weitere Produktion vom Album nach Berlin. Das kommt auch in dieser Dokumentation sehr, sag ich mal, straightforward rüber irgendwie. Dieses, ich hab's ja nie erlebt, aber dieses Berlin der 80er, das muss halt auch irgendwie gefühlt einfach geil gewesen sein.
Ja, glaube ich auch.
Also dieses... mitten in der Deutsch-Demokratischen Republik irgendwie diese westdeutsche Enklave, kann man ja quasi sagen, ja, wo Recht und Ordnung auch irgendwie so, naja, also ne, wenn du konntest da ja nicht eingezogen werden, wenn du beim Bund warst zum Beispiel. Und so.
Das hat wahrscheinlich schon das richtige Volk angezogen auch einfach.
Das muss schon geil gewesen sein. Ne? Es gibt ja auch diesen, wie heißt der, von dem Mark Reeder, dieses Berlin, dieses B-Movie.
Ja, stimmt. Auch mit sehr schöner auch Musik.
Ja, sehr geiler Soundtrack und unbedingt angucken. Ist auch richtig, richtig geil.
Ja.
Und da kann ich mir das halt vorstellen, wie unsere Boys, ja, wie die da halt, ja.
Allein schon irgendwie so diese Ansage, was soll das denn sein, Sperrstunde? Weißt du, wenn du es aus England so gewohnt bist, irgendwie, jetzt wirst du hier nachts irgendwie aus dem Club rausgefegt. Und die, nee, wir zaubern hier durch, Freunde. Wir haben ja noch viel vor. Das ist natürlich für so junge, etwas versoffene Hallodris wie die vier, ist das natürlich ein ganz großes Hallo.
Ja, und die waren da halt 22, Ellen irgendwie 24, 25. Ja, das ist schon...
Ja, wir hatten das Kapitel ja mit den Lederclubs eben schon. Aber es war auch, glaube ich, so ein bisschen beides. Es war so einmal so dieses, wir wussten jetzt als Band, wir müssen irgendwie raus aus England. Wir müssen woanders hingehen und was ganz Neues machen. Dann so diese Faszination, gerade Martin und Dave waren ja auch große David Bowie-Fans und allein irgendwie so dieses Band wahrscheinlich zwischen David Bowie, Hansa Studios, Berlin, das ist ja allein für sich ja schon so ein Mythos. Iggy Pop, der noch irgendwie spielt, der da auch eine Rolle natürlich. Aber es war halt irgendwie auf der anderen Seite, war es eben auch eine technische Entscheidung. Dass Gareth Jones sagte irgendwie, ja, aber die Möglichkeiten, die wir dort hatten in Berlin, das hatten wir einfach nicht in dem Studio, wo wir gesessen haben. Wie hieß denn das? Work oder Works in London? Das ist von dem Ultravox-Typen. Das war halt irgendwie technisch ein bisschen limitierter. Konntest, ich glaube, mindestens doppelt so viele Spuren aufnehmen in Berlin.
Music Works Studio.
Ja, genau.
In London, da hatten sie angefangen, genau. Ja, und ich meine, ich weiß nicht, 48, 64, 128, keine Ahnung, wie viele Kanäle es hat. Dieses alte analoge Mischpult, zumindest als ich die Studio-Tour mitgemacht habe, die Hansa-Tour, Studio-Tour, stand das da ja noch. Ich glaube, das steht auch immer, das ist ja ein Heiligtum. Ich glaube, das kannst du da auch nicht raushauen und modernisieren, ja. Und das war dann halt schon ganz geil, weil der Thilo Schmidt, der diese Tour macht, bringt da ja dann auch mal ein paar Geschichten immer noch mit dazu. Und dann ist ja auch ein Part, du sitzt in diesem Kontrollraum halt letztendlich drin und hörst dir dann halt über dieses Mischpult die Spuren kombiniert von, ich glaube irgendwie, ich weiß nicht von welchem Lied, irgendeinen Song von der Some Great Reward irgendwie an, ja. Und denkst nur so, boah, Alter, ey, making history, ja. Da fällt mir ein, es muss mal wieder eine Tour kommen, wir müssen mal wieder...
Echt, ne?
Was ist denn da? Ja.
Wir müssen aber auch vielleicht so einfach, wir haben jetzt eben schon gesagt, wir müssen dringend nach London, aber wir müssen auch dringend mal wieder nach Berlin. Also wenn wieder irgendwas ist, entweder so eine Studiotour oder vielleicht mal einfach wieder so eine Stadtrundfahrt, eine depeschige in Verbindung mit einem schönen Konzert oder so, das müssten wir eigentlich mal tun. Auch den guten Andi Dufte besuchen, so solche Sachen.
Wir haben ein Berlin-Date, das weiß ich.
Ja, aber das ist schon, ich bin gerade so... Im Kopf bin ich gerade so sommerlich unterwegs, weißt du? Das ist eher winterlich, was wir planen.
Ach so,
ja. Möchtest du sagen, auf welches Konzert wir da gehen?
Ja, wir gehen zu Lady Gaga alle.
So nämlich.
Ja.
Ja. Und dann
erst zu Lady Gaga und dann fahren wir von Berlin mit dem Zug nach Prag zu Forst und Mot.
Ja, wie sich das gehört.
Coverbands gucken.
Ja.
Und dann weiter nach Liberec zu dem Elektrofestival. Da spielt auch nochmal Forst und Mot und Suicide Commando und ich weiß gar nicht, wer da noch spielt.
Habe ich neulich, ist aber auch egal. Neulich wollte ich irgendeinem erzählen und dann konnte ich noch nicht mal mehr auseinanderhalten, in welchem Ort ist denn jetzt die zweite oder die dritte Station? Welche ist überhaupt was und wo spielen jetzt nochmal Forst und Mot? Ich war komplett, ja, die haben das irgendwie alles, die wollen das, ich komme wohl mit.
Forst und Mot ist in Prag am Donnerstag und dann fahren wir Freitag nach Liberec. Da kommen dann die ganzen anderen, glaube ich, auch alle so hin, also ziemlich viele. Und Samstag ist da dann dieses Elektro-Festival. Nizer-App, auch schlimme Zeit gerade.
Ja.
Weiß nicht, ob die jetzt tatsächlich spielen. Eastside haben sie ja abgesagt. Ich meine, Bonn macht das gut, aber es ist schon ein ganz schöner Schlag in die Bauchgegend gewesen.
Haben wir da schon drüber gesprochen eigentlich?
Nee, haben wir noch nicht.
Dann vielleicht ganz kurz, um die abzuholen, die jetzt gerade irgendwie so Fragezeichen irgendwie haben über der Birne, weil sie nicht wissen, wovon wir reden. Weil Douglas ja das Zeitliche gesegnet hat, unlängst. Und das ist natürlich, gibt nicht sehr viele Bands, die ich mir vorstellen kann, wo es einen irgendwie so mehr mitnimmt, weil man so viel verbindet. Gerade jetzt irgendwie aus diesem Depeche-Kosmos kommend.
Ja, sehr, sehr, sehr traurig, in der Tat.
So, jetzt haben wir das auch noch irgendwie, weißt du, so ein bisschen
ja.
So eine Talsohle erreicht, stimmungstechnisch. Aber es, ja. Es ist, wie es ist. Gerade sterben sie ja auch alle wie die Fliegen tatsächlich, habe ich das Gefühl.
Jetzt lass mal das Thema. Eigentlich waren wir bei Nummer 1 Hit stehen geblieben.
Wir sind immer noch London. Bei People are People tatsächlich.
Ja, beim dritten Song, ist ein Knaller. Ja.
gut, dass irgendwie Martin Gore nicht in der Lage ist, irgendwie Material für Doppelalben zu schreiben, ne? Dann nehmen wir eine Woche auf. Also,
dann wird das auch eine lange Folge. Nee, ja gut, aber ich meine, zu People are People müssen wir ja nicht viel sagen. Wir hatten gesagt, Nummer 1 Hit, war der Durchbruch. Die Bravo ist natürlich voll auf den Zug aufgesprungen, hat man ja eben an den Artikeln schon gemerkt. Also wenn man in dieses 84er-Jahrbuch guckt, da ist fast in jeder Woche ist irgendwas Depeschiges mit drin. Ne? Also entweder Poster, hier, wie hießen diese komischen Bücher da, die du ausschneiden konntest.
Die Star-Alben.
Die Starbook, Star-Alben drin. Depeche Mode an der Telefonhotline, Einzelbericht.
Dres hat angerufen.
Brief Dave. Ja, so, ne? Also von daher war das schon, schon irgendwie so ein Durchbruch. Und das war auch so ein bisschen, was da auch in Berlin dann irgendwie durchkam, woher wahrscheinlich diese Teenie-Aussage auch kommt, war dann halt so, also das muss damals dann schon gewesen sein, das hatten sie bei der Studiotour auch mal erzählt, dass dann halt tatsächlich nach der Schule sind die Schüler, also haben da vor den Hansa-Studios gewartet, weil die müssen da ja irgendwann raus. Ne? Mhm. Also das sind wahrscheinlich dieselben, die heute dann auch immer noch da rumstehen, wenn die auf Tour sind.
Die auch wirklich einfach nur zwischendurch kurz nach Hause gegangen sind.
Ja, mal kurz nach Hause geheiratet, ein Kind gekriegt irgendwie, gearbeitet. Oh, jetzt stellen wir uns hier wieder hin.
Ja. Genau so. Ja, ich glaube, Teil dieser Geschichte ist wahrscheinlich aber auch, dass man Depeche auf der Insel nie so richtig ernst genommen hat. Das war ja von Anfang an, ich meine, da war es natürlich irgendwie auch irgendwie so lustiger, bunter Bubblegum-Pop mehr oder weniger. Da hat man eben nur so in Ansätzen, sag ich mal, erahnen können, wo die Reise mal so hingeht. Vielleicht bei Tura oder so. Oder irgendwie Photographic, aber im Großen und Ganzen konnte man noch nicht mal einem Musikjournalisten richtig böse sein, wenn er gesagt hat, ja okay, da sehe ich jetzt nicht so sensationell viel Tiefe oder die größte Zukunft irgendwie als Band. Und das hat sich halt irgendwie sehr schnell gewandelt. Die Jungs haben sich gewandelt und wollten irgendwie natürlich dieses Image auch loswerden. Irgendwie, wir sind jetzt hier diese kleinen Schnucki-Boys, eine von 1000 Bands irgendwie, die so bunten Synthie-Pop machen. Wollten sie eben nicht sein. Und wenn du dann nach Deutschland kommst, hast diesen Erfolg und dann stehen genau die Kids bei dir vor der Tür, die eigentlich in England nie vor der Tür gestanden haben, obwohl du das Image hattest, dann hast du wahrscheinlich auch einen Hals erstmal ein bisschen. Kann ich schon verstehen. Man freut sich wahrscheinlich über Zuspruch und Aufmerksamkeit und den Erfolg, diese Anerkennung. Aber das irgendwie so mit diesen schreienden Biestern ist auch schwierig, dann kann ich mir vorstellen.
Das ist heute immer noch schwierig.
Ja, sicher. Auch für uns.
Ja, natürlich. Das geht ja nicht anders. Ja. Ja, viel mehr muss man, glaube ich, zu People nicht sagen.
Doch, aber ich glaube, wir haben auch schon irgendwie in einer anderen Folge viel gesagt. Allein mal diese ARD-Olympiasong-Nummer haben wir schon drüber geredet,
ja,
dass der Song da eben verwendet wurde. Und was in dem Kontext noch vielleicht Sinn macht, zu erwähnen, dass das ja irgendwie so fast ein bisschen paradox ist, dass genau in dem Jahr, wo es diesen Boykott gab, ne, wo irgendwie die Warschauer Paktstaaten da nicht angetreten sind bei Olympia, dass dann genau dieser Song ausgewählt wird als so eine quasi Erkennungsmelodie der ARD. Die haben irgendwie in dem Kontext, haben sie ja dann, wenn das gespielt wurde, immer einfach so Los Angeles gezeigt, so diese verrückten, flippigen Leute, die da rumlaufen, weil es einfach zu People halt eben passte natürlich. Irgendwie, ja, ich verstehe, was die singen. Leute, lass mal Leute zeigen. Aber tatsächlich ging es dann irgendwie ja auch sehr, sehr leicht erkennbar, also für Martin-Gore-Verhältnisse sehr leicht erkennbar, ging es dann eben um Rassismus, um Krieg, solche Geschichten. Und genau just zu den Olympischen Spielen, wo dann irgendwie der böse Osten nicht am Start war, quasi, gräbt man dann diesen Song aus. Ja, und wo wir, glaube ich, auch noch nicht so viel drüber gesprochen haben in dem Kontext, ich habe es jetzt gerade schon angedeutet, dass er sehr offensichtlich ist, dieser Text. Und dass das wahrscheinlich mit ein Grund ist, warum wir den einfach so ewig nicht mehr live gehört haben. Dass Martin Gore, aber der ganzen Band auch irgendwie, ist das zu offensichtlich, zu platt. Weißt du, man versucht lieber durch die Hintertür irgendwie so ein bisschen was, eine Message zu transportieren. Vielleicht was, wo man selber drüber nachdenken muss und irgendwann mal drauf kommt, was gemeint ist. Und in dem Moment irgendwie so, dieses Leute sind Leute. Das ist so mit dem Hammer quasi, ne? Mit dem Vorschlaghammer direkt die Message so in den Kopf geprügelt. Und das dann so in Kombination mit einem sehr eingängigen Refrain, der einfach jedem natürlich auch direkt in der Birne geblieben ist, der es einmal gehört hat. Das hat irgendwie dafür, glaube ich, gesorgt, dass die bis heute es nicht mehr fertigbringen, die Pisse nochmal zu spielen.
Deswegen spielen wir lieber dreimal auf der Tour hintereinander Peyton in dieser komischen Schülerband Amateurversion. Ja,
und holen den Affen, ist auch aber, noch an die Bassgitarre, weißt du?
Nein. Ja, richtig, richtig. Ja. Und Just Can't Get Enough auch gerne, ne? Dann nochmal.
Ja, ach Mann, ey.
Ja, also, ne?
Wir sind auch so ein bisschen im Rage-Modus, merke ich heute schon wieder.
Ja, wir müssen aber mal gucken, weil hier mein Aufnahmetool sagt mir jetzt, ich habe nur noch Speicherplatz für verbleibende 1309 Stunden. Weil wenn wir so weitermachen, wird das eng. Ja, müssen wir aufpassen.
Ja, dann lass abschließend zu People are People. Weißt du noch, wann sie das letzte Mal gespielt haben?
Natürlich, bei der Music for the Masses Tour im Rose Bowl Pasadena am 18.06.1988. Ja.
Ja.
In einer sehr, 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 sehr geilen Live-Version. Ja. Und im dazu befindlichen 101-Video auch sehr schön musikalisch unterlegt. So ein bisschen wie bei der Olympiade. People are People, wo die ganzen Leute vom Konzert gefilmt werden, von A nach B. Die Gruftis und die Kiddies und ja, alte Leute gab es da damals noch nicht bei Konzerten.
Komischerweise nicht.
Komisch.
Ja, verrückt. Ja, damit haben wir es, glaube ich. Ich habe mir noch aufgeschrieben, dass unter anderem Götz Alsmann das mal gecovert hat in einer lustigen Swing-Version. Aber das bringt uns jetzt auch bei der Albenbesprechung auch nicht nach vorne mehr.
Auch nicht, und die ist auch nicht so toll, dass man die jetzt erwähnen muss, finde ich.
Ich habe es mir mal gestern nochmal angehört, tatsächlich. Ich habe auch noch eine andere gehört von RuPaul. Die kannte ich tatsächlich bis gestern nicht.
Wollten wir weitermachen oder willst du noch, keine Ahnung, vielleicht hast du noch ein paar Coverversionen, People are People, die du ansprechen möchtest?
Ich weiß jetzt auch nicht, warum du so eine Schärfe hier auf einmal so reinbringst.
Oder gibt es noch eine Spieluhrenversion, die du gehört hast?
Ja, mach schon. It doesn't matter.
It doesn't matter, ja. Da musst du jetzt was zu sagen. Das ist, ja, ist ein okay Song.
Bitte?
Ich finde... Ja, der ist schon schön, aber ich finde It Doesn't Matter 2 eigentlich geiler.
Weiß ich jetzt nicht. Also ich habe es ja oft genug erzählt, dass Black Celebration mein Lieblingsalbum ist. Und ich finde auch It Doesn't Matter 2 sensationell. Aber ich glaube, It Doesn't Matter hat irgendwie nochmal anders was mit mir gemacht tatsächlich. Das war der erste Songtext, möglicherweise auch der letzte Songtext, den ich jemals in der Schule mit Edding auf den Tisch geschrieben habe. Ich weiß es, ich kann es nicht mehr wirklich rekonstruieren, aber ich habe mir eingebildet, dass es so war, dass ich dachte, wenn ich so einen total deepen Text dahin schreibe, dass es dann auch irgendwie automatisch mit den Frauen besser läuft. Oh, das ist ja voll der schöne Text, aber irgendwie hat sich einfach niemand den Text durchgelesen, den ich hingeschrieben habe. Keine Ahnung. Ja, so war das jedenfalls. Und woran ich mich auch noch erinnern kann, dass ich habe damals gerne irgendwie mich immer an, je nachdem, welches Keyboard ich gerade hatte. Mein Papa hatte ja in so einem Musikgroßhandel gearbeitet und deswegen hatten wir so von Synthesizer bis normales, kleines Keyboard, bis Heimorgel, hatten wir alles Mögliche immer mal irgendwie so zu Hause stehen, wo man halt als Kind dann auch mal irgendwie so ein bisschen in die Tasten greifen konnte. Und ich hatte da irgendwie damals schon immer Bock drauf, mir so rauszuhören, irgendwie, wie spielt man denn jetzt irgendwie so einen Song nach oder so. Und das ging dann normalerweise irgendwie, wenn du den Grundton erstmal hattest, dann wusstest du irgendwie, welchen Akkord du jetzt hier spielen musst. Und dann setzt du dich aber manchmal vor Depeche Mode Songs und du raffst überhaupt nicht, was los ist. Und so ein Song ist auf jeden Fall It Doesn't Matter, weil so diese Struktur, wie, also egal jetzt, ob Strophe, Refrain, wie das alles musikalisch untermalt ist, ich höre einfach keinen Akkord raus. Und heute googelst du einfach danach und hast die Akkorde natürlich sofort. Und damals sitzt du dann da irgendwie und nee, das ist es auch nicht. Du probierst einfach aus, wie so ein Geistesgestörter und du kommst nicht dahinter. Du bist
einen halben Ton zu tief,
ja, genau.
Und dann passt es wieder nicht. Ja, ja.
Und da, dafür war das echt, echt so exemplarisch. Ich finde den Text auch wirklich wunderschön. Kann sein, dass es einer der allerersten Songs war, wo ich wirklich so von vorne bis hinten mir auch Gedanken gemacht habe, was meint denn der da jetzt irgendwie oder was ist denn da los oder finde ich mich da vielleicht sogar ein bisschen wieder.
Nein, der Text ist schon schön, der Song ist auch gut. Mir ist der halt ein Stück zu was sage ich jetzt dazu, bimmelig. Ne, also,
oh Mann,
ich bin ja so ein Flächenfreund, ja, und da ist halt.
Ja, aber genau das fand ich, glaube ich, geil.
Okay. Ja, siehst du, der eine so, der andere so.
Aber ist ja auch genau richtig so. Aber man kann auf jeden Fall sagen, dass das irgendwie so insgesamt, wenn man jetzt auf die anderen Songs guckt, wie wuchtig die alle sind, dann merkte man hier, okay, hier ist so ein bisschen, wir kommen jetzt mal alle runter, wir beruhigen uns jetzt ein bisschen. So, und dann bist du halt irgendwie so ein bisschen in so einer gemächlichen, chilligen Stimmung unterwegs. Und danach dann wiederum käme dann jetzt wohl Stories of Old.
Quasi unser
Erkennungssong.
Namensgeber.
So.
Erkennungssong und Namensgeber für unseren flauschigen Podcast. Das haben die bestimmt, die waren damals schon gesagt, so irgendwann wird es mal zwei Idioten geben, die über uns reden. Ja. Mhm. Die brauchen eine Titelmelodie.
Und nach langem Überlegen haben sie sich gegen Pimpf und für Stories of Old entschieden.
Genau. Ja, war einer, den habe ich sehr, sehr viel gehört. Also wo ich auch dann gerne nochmal, bevor die Nadel in die Auslaufrinne läuft, nochmal mit der Hand umgesetzt habe. Von Platte.
Also da, wenn ich so, weiß ich irgendwie, wir sind jetzt, glaube ich, die ganze Zeit schon so dabei, nicht so wirklich Strophe für Strophe und jedes Wort im Refrain und wo ist hier welcher Akkordwechsel, so besprechen wir ja irgendwie die Songs nicht. Ich kram stattdessen immer in irgendwelchen Erinnerungen, so das möglichst früheste, was mir dazu einfällt. Und ich hatte es generell bei dem Album, aber auch speziell bei diesem Song, dass mir da immer dann so bewusst wurde, Alter, wie die sich hier Gedanken machen, auf welchem Ohr jetzt was zu hören ist. So, weißt du? Dass man irgendwie merkt, okay, wenn ich nur die eine Seite höre, dann hört sich dieser Teil des Songs komplett anders an, als wenn ich jetzt nur vor der anderen Box sitze. So.
Stimmt, das hat man damals dann gemacht. Oder du hast dann auch irgendwie Kopfhörer nur eine Seite
angehört. Ja, genau. Die andere zugehalten.
Ja. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, das habe ich auch gemacht, ja.
Ja, mit diesem komischen, trompetigen Sound da irgendwie, ne?
Mhm.
Fand ich von der Struktur auch irgendwie so ein sehr geiler Song. Und ich glaube auch irgendwie, dass, aber kann auch sein, dass das irgendwie eher zurückgeht auf Construction Time Again. Aber spätestens dann eben, wie bei der Some Great Reward, mochte ich eben auch, dass in Anführungszeichen meine Band, wo man ja so ein ähnliches Gefühl wie Stolz auch entwickelte, wenn da was erfolgreich lief oder so, eben wenn sie eine Nummer 1 haben und sowas, wo ich festgestellt habe, dass die sich nicht immer so an so diese klassischen Songstrukturen halten. Der Song kann mit dem Refrain anfangen oder mit der Strophe. Es kann auch mal nur komplett durchgehen, ohne dass ein wirklicher Refrain kommt. Es kann auch ein Song so heißen, wie irgendwas, was man im ganzen Song nicht ein einziges Mal singt. Und das waren immer so Brüche, die kanntest du so von anderen Bands nicht. Das war immer irgendwie, alles klar, hier der Misfit, der sich entschieden hat, meine Lieblingsband ist jetzt eben Depeche. Der hat so genau seine richtige Band gefunden. Die sind hier so ein bisschen anders. Die machen alles ein bisschen anders. Wie viel haust du denn eigentlich rein von diesem Apfelwein? Ich sag das mal kurz, dass hier Kamerade Ost während der Aufnahme sich auch schön einen reinstellt, nämlich.
Ja, du, was du hier erzählst, ich habe noch einen 5-Liter-Kanister im Keller, aber ich kann jetzt schon schlecht wegrennen, ja?
Also ich kenne ja die Strecke, also so ein 120-Sekunden-Monolog würde ich hinbekommen, wenn du sagst, du musst kurz runter. Gib mir einfach ein Zeichen.
Der ist ja sehr, sehr tief gespritzter Äppler, ja, aber im Sommer kann man schon mal ein Apfelweinchen trinken. Ich weiß auch nicht, was das jetzt soll, dass du mich hier so denunzierst.
Nein, das
vor laufender Kamera.
Das war auch anerkennend gemeint. Ich finde manchmal nicht die richtigen Worte dafür.
Lass mal die Platte umdrehen. Unsere schnucklige 45-Quickie-Folge, Minuten-Quickie-Folge, ist schon wieder komplett ausgeufert.
Gut, dass wir es nicht,
anmoderiert
haben als Quickie-Folge.
Ja. Wir drehen die Langspielplatte um und starten dann mit Somebody. Hatten wir jetzt ja vorhin auch schon drüber gesprochen, dass da sehr viel Sampling auch verwendet wurde tatsächlich. Sag ich mal, diese Stadtgeräusche im Hintergrund, so ein bisschen Geklingel, irgendwie, ich weiß nicht, ob das so ein Windspiel ist oder irgend sowas.
Irgend sowas wie eine Werksirene, spielende Kinder.
Spielende Kinder.
Oder sowas.
Und dann wurde es tatsächlich einfach nackt vom Gore in mehreren Live-Sessions mit Ellen eingespielt. Das perverse Schwein. Der ist da drunter gelegt. Ja.
Da gibt es jetzt aber auch dann irgendwie da so verschiedene Versionen, wie es dann so erzählt wird, weil es heißt ja wohl, dass Ellen irgendwie, der das live am Flügel eingespielt hat, während Matze dann eben nackt gesungen hat, der sich da so weggedreht hat. Also der hat in eine andere Richtung geguckt, während Matze da wahrscheinlich mit dem Piepern lustig vor sich hin bummelnd. Und da kann man sich dann jetzt überlegen, wie gesagt, da gibt es verschiedene Geschichten. Einmal heißt es irgendwie, dass man ihm so die, dass man Martin so diese Ruhe geben wollte, dass er irgendwie so, niemand guckt hier gerade auf dich, du kannst jetzt hier dich komplett gehen lassen für diesen Song und jedes Gefühl reinlegen. Aber eben natürlich auch die andere Version, dass ich Ellen das Elend auch einfach nicht angucken wollte. Dazu gehört natürlich, dass Martin Gore einfach seinerzeit, so ist es überliefert, übertrieben oft nackt war. Gerade so zuvor gerückter Stunde.
Ja, ich glaube auch. Ja, und es waren ja dann auch mehrere Takes, die sie dann einfach zusammengeschustert haben für das Album. Also da war nicht ein perfekter dabei, sondern es waren dann irgendwie mehrere, die sie übereinander und dann immer aus allen irgendwie so das Beste, glaube ich, irgendwie ein Stück weit rausgeholt haben. Zumindest wurde es so berichtet. Mhm.
Ja, was eigentlich und, ja gang und gäbe ist, ne, dass man sich da heute so die Stücke so zusammenpuzzelt. Aber der Unterschied war damals irgendwie, dass man ja quasi so den ganzen Song auf einmal hatte, indem man eben Ellen einspielen lässt und Martin dazu singt und dann hat man sich das halt irgendwie so zusammengebaut. Willst du da noch was zum Text sagen? Das ist ja irgendwie wahrscheinlich der Nummer 1 Song unter Depeche-Fans, der bei einer Hochzeit laufen muss.
Ja, mehr, und damit haben wir ja schon alles gesagt.
Ja, aber es gibt ja auch so diese ich bin auch so ein kleiner Perverser, so diese Anspielung da drin.
Weißt du, wer das Einzige, was ich dazu sage, den kennst du ja auch hier, mein Kumpel Sadi, ja. Mhm. Mein Kumpel Sadi, der ist ja damals mal, der war bei Sat.1 und hat da beim Morningstar mitgemacht, mit Policy of Truth, ja. Und hat dann auch die Vorrunde gewonnen und Marlene Lufen, die ist ja immer noch, glaube ich, beim Frühstücksfernsehen. Dann hat er sich mit er dann halt so schüchtern, so, ja, ich bin ja schon typischer Mood-Fan und sie ja auch und sie findet Somebody so toll. Und dann hat Sadi Marlene Lufen noch ein schönes Somebody im Frühstücksfernsehen dahin getrellert, ja.
Oh.
Ja, der alte Charmeur.
Aber ne? Das ist leider nicht mehr im Bild festgehalten worden.
Doch, 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 doch.
Echt? Ich kenne nur das Policy-Dingen.
Ja, das danach war dann noch so ein kurzes Interview irgendwie.
Oh, ja, dann
großer
dann
Gruß an Sadi, Alter.
Dann mal Shoutout an Sadi jetzt hier an der Stelle gerade. Ja. Ja. Ja, müssen wir dann noch was dazu sagen? Zu Somebody? Vielleicht sollte man noch erwähnen, gerade noch irgendwie zusammen mit einem Song, über den wir gleich noch sprechen. Eine Doppel-A-Seite. Kannte ich bis dahin auch nicht, dass es sowas gibt überhaupt.
Ja, stimmt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, du möchtest jetzt auch gar nicht mehr so richtig weiterreden.
Nee, doch, ich muss nur gerade schnell was raussuchen. Erzähl doch was über die Doppel-A-Seite. Möchte ich nicht
tatsächlich.
Wenn du da schon mit
ja, wie gesagt, ich kannte das einfach nicht, dass es sowas gibt überhaupt und konnte mir auch nicht vorstellen, warum man sowas macht. Eigentlich die Strategie war ja immer, ich habe hier einen richtig starken Song, den packe ich auf die A-Seite und dann nehme ich entweder irgendwas, was noch über ist und packe es auf die B-Seite oder man spielt schnell noch irgendeinen Kram ein, so wie bei But Not Tonight. Den man irgendwie echt in unsagbar kurzer Zeit noch zusammengeklöppelt hat. Und da entscheidet man sich einfach, nee, wir müssen die so rausbringen, dass die gleiches Gewicht bekommen. Einmal eben, ja, Somebody und auf der anderen Seite halt Blasphemous Rumors. Wo wir in wenigen Stunden schon hinkommen.
Genau, und ich schließe das Kapitel jetzt. Ich finde es schade, wirklich sehr, sehr schade, dass Somebody wirklich das letzte Mal live gespielt wurde am 17.02.2010 in der Royal Albert Hall.
Ist das so?
Nee, sie haben es auf den Tourneen danach, glaube ich, stand es immer mal auf der Setlist drauf, aber da hat das ja dieser komische Haus- und Hofmusiker gespielt. Das letzte Mal wirklich live war am 17.02. von Ellen Wilder in der Royal Albert Hall.
Das stimmt natürlich.
Dieser junge, charismatische Keyboarder, ja? Der hat es gespielt. Der hat es auch eingespielt, ja. Und nicht dieser, ja, der Mann am Klavier, geben Sie dem Mann am Klavier noch ein Bier, dass er schön klimpern kann. Ja.
Das macht mich auch fertig, der dass nicht. Ich da damals nicht dabei war. Ich weiß auch gar nicht, warum, ehrlich gesagt.
Ich weiß es auch nicht. Da könnte ich auch heute noch im Strahl irgendwie kotzen. Mann, auf Deutsch gesagt. Verdammt.
Ja, und jetzt irgendwie als könnte dir, man kann, keinen. Was denn?
Ich kann dir schon sagen, ich kann dir schon sagen, warum ich nicht dabei war. Also ich war dann am Samstag in London, da habe ich es gerade so noch hingeschafft, ja, weil ich kaputtes Knie hatte. Hatte ich Knie-OP. So eine Kacke.
Das ist irgendwie auch eine Ausrede, mit der würdest du dich selber nicht mehr durchkommen lassen heute.
Nee, heute würde ich. Heute, keine Ahnung,
du könntest aus den Augen bluten, dann würdest du noch hinfahren. Und selber mit dem Auto, weißt du?
Ja, dann. Nee, sicher.
Ja, so. Und jetzt ein wirklich harter Bruch musikalisch. Somebody gerade ausgeklungen, wundervoll. Und dann scheppert's wieder los mit Master and Servant. Ja, und da sind wir wieder bei dem Textthema, genau. Ne, sofort.
Ne, erstmal bei der Songstruktur. Der Rest von diesem Album wurde ja unter großem Zeitdruck zusammengeprügelt. Also auch wenn man sich diese Dokumentation anguckt. Die Jungs waren schon im Urlaub und hatten Urlaub gebucht. Also Dave, Martin und Andrew, die waren schon weg. Und Ellen ist dann wohl noch da geblieben und hat irgendwie den Rest mit Daniel Miller und Gareth Jones irgendwie noch zusammengefummelt. Und allein die Produktion von Master and Servant, die muss exorbitant lange gedauert haben. Also sie sagen es da, glaube ich, auch. Ich glaube, irgendwie der Final Mix irgendwie
sieben Wochen. Nee, ich glaube, eine Woche war das Abmischen an sich.
Oder genau. Sieben Tage, glaube ich, oder so. Ne? Aber was ja trotzdem echt viel ist, ja. Und dann hatten sie das Ding fertig und das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Dann haben sie festgestellt, die komplette Snare
dran.
Die vorher mal drin war. Und die ist tatsächlich nicht drin. Also wenn man das jetzt heute nochmal hört, da ist keine Snare dran.
Und dann haben die sich wohl auch erst groß angeguckt, ne? Nach dem Motto, Alter, was machen wir denn jetzt? Müssen wir jetzt hier den ganzen Bums nochmal, fangen wir jetzt wieder von vorne an? Und dann haben sie, ach komm.
Und das ist so, als wenn du irgendwas machst, weißt du, irgendwie, du hast eine Woche an irgendein Ding rumprogrammiert und dann löscht es einer aus Versehen. Und du hast keine Sicherung. Das nochmal neu zu machen, da hast du, also manchmal muss man es ja machen, aber da hast du auch einfach keinen Bock drauf. Und
haben sie es eben sein lassen. Das finde ich schon großartig. Ja, und ansonsten fällt mir dazu noch ein, das war wieder mal einer der Songs, der von einigen Radiosendern boykottiert wurde. War halt eben dieses böse Sexthema, so ein bisschen so zu der offensichtliche BDSM-Song, wo dann aber auch Martin sagte, ging es eigentlich gar nicht so drum. Also eigentlich habe ich was anderes gemeint damit. Das ist nur so ein Bild oder so eine Metapher, die ich dafür verwende. Aber eigentlich ging es so um Machtstrukturen. Und das ist halt irgendwie, das Thema hatten wir halt eben schon. Das kannst du entweder immer wieder so schön sagen, dass du das so meinst. Kann ja auch sein, dass er uns anlügt, ne? Dass er sagt, doch, das war schon irgendwie in diesen Lederclubs da. Da sind Dinge passiert, Freunde. Die haben Sachen mit mir gemacht. Da musste ich einfach drüber singen. Und dann sagt er hinterher dann eben, nee, ich habe eigentlich schon was richtig anderes gemeint. Man weiß es letzten Endes dann tatsächlich nicht. Der kann uns viel erzählen. Aber ja, überliefert es eben, eigentlich ging es da gar nicht um Sex und irgendwelche Domina-Spielchen oder so.
Es ist wie Kapitalismus, wie die arbeitende Bevölkerung ausgenutzt wird. Das darum
vielleicht schon. Ja. Das passt ja auch dann irgendwie zum Video so ein bisschen, ne, wo man so zum Beispiel den Deutschen Bundestag gesehen hat.
Stimmt, den Deutschen
Bundestag. Hat Dave da nicht sogar Sandalen an dem Song?
Ja, siehst du das, jetzt bringst du was irgendwie. Alter, ohne Scheiß. Also Gehen und Schuh ist ja so ein Thema für sich, ja. Also diese, wo ich weiß gar nicht, ob ich das mal erwähnt habe, ich war ja damals bei der Memento Mori Tour, als die losging, war ich ja im Madison Square Garden und da habe ich das erste Mal, oder vielleicht auch das zweite oder dritte Mal, diese weißen Schuhe gesehen. Also Gehen und Schuhe war immer schwierig, ja. Aber diese Sandalen, es sind so Fischgrätmuster-Sandalen. Also man kann die nicht anders beschreiben. Mit Socke oder auch ohne Socke, es ist beides schlimm. Ja, und du lachst. Ich habe neulich bei Zalando geguckt. Irgendwie wollte ich mal gucken, was da von Doc Martens gerade so im Programm ist. Alter, und dann ohne Scheiß, diese Schuhe kommen wieder. Also du kannst jetzt einen Wecker nachstellen, bis der erste Hipster wieder mit diesen Sandalen irgendwo durch deutsche Straßen
zieht. Freue mich jetzt schon.
Ja? Und die sind wirklich ganz schlimm. Ganz schlimm, ja. Ich habe schon hier für unsere Stuhlkreisgruppe kompletten Satz gekauft, ja. Also nächste Depeche-Party. Gehen wir mit Sandalen.
Das kannst du vergessen. Ja? Wir müssen auch nicht jeden Trend mitmachen.
Ja, hallo? Ja, doch, ich glaube schon. Nee, wirklich. Also guckt mal bei Zalando Sandalen. Gibt es original diese Dinger wieder. Ist auch irgendwie so Unisize. Also kannst du als Frau und Mann. Also gibt es von 35 bis 48. Ja,
ja dann.
Sensationell.
Hol ich mir vielleicht ein Pärchen.
Der nächste Gehen-Lookalike-Wettbewerb. Ja, hier nicht mehr irgendwie Direktor, Zirkusdirektor-Anzug. Nee. Back to the 80s, ja. Buntfaltenhose und ein paar schöne Sandalen. Scheiße. So. Müssen wir da jetzt noch länger drüber reden? Nee, ne?
Ich weiß auch nicht, ob wir sonst noch über Master and Servant reden wollen. Vielleicht machen wir das mal in einer expliziten Master and Servant oder.
Slavery, Ich kann es nur noch mal erwähnen, im Radio mitgeschnitten, Slavery Rhythmix, glaube 11 Minuten 24.
Ich hätte jetzt 9 Minuten 36 gesagt.
Ich weiß nicht, kann auch 9 Minuten 36 sein. Ich habe jetzt einfach in die Lügentasche gegriffen. Er war aber auf jeden Fall relativ
lang. Für unsere Zuhörer reicht's.
Ja, genau. Nee, und ja.
Auch mit so einer total schönen B-Seite. Wir wollen jetzt ja auch nicht B-Seiten unterschlagen. Set me free, remotivate me. Höre ich auch viel zu selten. Ich glaube, das höre ich mir nachher mal an. Doch, das mache ich.
So, und ich habe jetzt mal hier gerade mal eben an meinen Co-Pilot gefragt. Ja? 9 Minuten 38.
Da war ich sehr nah dran.
Warst du sehr nah dran? Ein Hoch auf dich.
Ja, komm, dann machen wir mal weiter. Wir sind jetzt schon beim vorletzten Song angekommen, bei If You Want. Der ja wohl der letzte Song sein sollte, den Ellen jemals auf einem Depeche-Album platziert hat. Findest du, dass man da irgendwie so einen Unterschied raushört? Ein Matze-Song und ein Ellen-Song?
In dem Fall finde ich es eigentlich nicht. Also es passt, ich finde so auch von der Geschwindigkeit und der Struktur eigentlich sehr gut auch zu Something to Do.
Mhm. Ja, stimmt tatsächlich.
Dann ist ja das Master and Servant Sample da drin auch sehr stark verwendet. Master.
Echt?
Ja.
Muss ich nochmal hören.
Ich meine schon.
Witzigerweise habe ich mir noch, jetzt auch so in Vorbereitung zu dieser Sendung, habe ich mir noch so einen Podcast angehört, vom SWR, glaube ich, die auch das Album besprochen haben. Und die hören dann auch so irgendwie, also das Thema war auch so ein bisschen irgendwie, ja, irgendwie bei Depeche erkennt er auch immer mal wieder so was Neues. Du hörst das seit 1000 Jahren und zack, hast du wieder irgendwas, was dir noch nie so richtig aufgefallen ist. Und so ein Gefühl habe ich hier gerade.
Na, wie gesagt, können wir ja nochmal, da hören wir alle nochmal genau rein. Ja. Aber ich meine schon.
Ja, aber mach ich auf
jeden
Fall.
Also nicht komplett, sondern nur dieses Mass. Mhm.
Versuche ich mal.
Oder ihr habt es für,
versuch ich mal
oder
raus
für live.
Manchmal,
ja.
Manchmal muss man auch
Remixes
hören oder so, ne? Damit man irgendwie dann so an so einer bestimmten Stelle wird ein Part betont, der dir sonst nie auffällt. Manchmal brauche ich zum Beispiel irgendwie die Dominatrix-Remixe, weil der da auch so ein Händchen für hat. So solche Sachen, so Perlen, die ganz so im Untergrund irgendwo im Song vor sich hin wursteln, so nach vorne zu holen.
Ich meine, die Story hat dir jetzt einer aufgebrummt, der heute immer noch gerne in Birmingham singt, ne? Also.
Ja, aber weil es Kult ist auch mittlerweile.
Ja, aber inzwischen, ja.
Hast du eigentlich auch diese Alan Wilder Demos angehört, die ja irgendwie auch so diesem Zeitraum zugeordnet werden? Ich habe jetzt natürlich schon wieder, unprofessionell wie ich bin, nicht diese Songtitel von diesen Demos.
Ja, habe ich gehört, aber ist auch schon länger her. Also Demos sind auch manchmal schwierig.
Ja, aber man kann sich zumindest vorstellen, dass sie so in diesem Kontext auch gepasst hat. Aber wenn man so vergleicht, was er irgendwie noch irgendwie so auf der Pfanne hatte und was dann tatsächlich auf dem Album gelandet ist, haben die sich schon pfiffig entschieden, das doch. Da ist dann doch schon If You Want der schönere Song.
Und auch wieder einer von der 84er Tour live, sehr geil.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich, wenn wir hier gleich mal irgendwann fertig werden sollten, dass ich das Album auch nochmal hören werde, tatsächlich. Oder nee, vielleicht einfach lieber ein 84er Konzert.
Oder sacken lassen, genau. Ja.
Und damit sind wir jetzt auch beim letzten Song schon angekommen. Schon.
Das ging ja ratzfatz.
Rubbel die Katz.
Da sind wir wieder bei der Doppel-A-Seite.
Genau.
Ja.
Das ist auch so. Blasphemous Rumors ist auch einer von diesen Songs, wo mich dieser Songtext sehr schnell oder sehr früh getoucht hat auch. So diese Geschichte von einem Mädchen, die irgendwann findet sie dann irgendwie nach einem Selbstmordversuch doch zurück wie auf den richtigen Weg und findet zu Gott und dann macht sie dummerweise die Grätsche, weil sie irgendwie kaputt gefahren wird von einem Auto. Das hat mich irgendwie auch als Teenager schon sehr gepackt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon textmäßig, finde ich, eins der Highlights. Generell.
Man darf ja nicht vergessen, Martin war auch einfach noch unfassbar jung, auch tatsächlich zu dem Zeitpunkt. Also dafür hat er irgendwie schon, wenn man auch jetzt so wusste, wie es noch so vor 2 Jahren geklungen hat, irgendwie auf dem 82er-Album, was der da irgendwie für eine Songwriter-Evolution hingelegt hat. Junge, jetzt ist schon so eine Art Teufelskerl gewesen. Was mir dummerweise immer, wenn ich über Blasphemous Rumors rede, immer wieder einfällt, ist leider die Verbindung zu Xavier Naidoo. Weil es auf dem Debütalbum einen Song gibt, ich glaube, der heißt Könnt ihr mich hören? Und da ist einfach irgendwie komplett der Beat von Blasphemous Rumors gezockt.
Kannst du bitte mit was anderem weiterreden? Nicht
Ich finde, wir haben ja auch einen Bildungsauftrag und da gehört das auch leider dazu.
Ja, aber ich kannte das bisher nicht, ich will es auch nicht kennen, ehrlich gesagt.
Die gute Nachricht ist, das nächste Mal, wenn wir zusammen hocken, werde ich es dir vorspielen.
Ja, die noch bessere Nachricht ist, bis wir das nächste Mal zusammen hocken, hast du das vergessen und ich wahrscheinlich auch. So.
Ich weiß es doch jetzt schon eigentlich nicht mehr so richtig. Ja, ansonsten, wir hätten uns jetzt, glaube ich, auch, wir haben einfach unfassbar lange und viel jetzt geredet. Wir hätten uns aber noch tatsächlich, weil wir auch irgendwie so Nerdbieren sind, hätten wir uns jetzt auch noch wirklich stundenlang über die Samples unterhalten können, wo jetzt hier genau was eingesetzt wurde, weil's, also für mich als Fan ist das auch ein Teil dieser ganzen Depeche-Geschichte, wie kreativ die damit umgegangen sind und wie man manchmal selbst erst tausendmal hinhören muss, bis man eben diesen Kieselstein von Martin Gorda auf dem Metalldingen hört oder einen Tischtennisball. Oder
die Schere.
Ja, genau, die Schere, gerade bei Blasphemous Rumors. Ja, stimmt. Ja. Die mir auch nicht aufgefallen wäre, bis zu dieser Doku tatsächlich seinerzeit.
Nee, ich glaube, mir ist die aufgefallen, glaube ich, wenn du das Video guckst offiziell.
Also ich sehe, dass diese Schere da eingeblendet wird, aber ich habe das nie assoziiert mit einem Sound. Bis eben
so,
zu dieser
jetzt?
Doku, ja.
Nee, doch, weil ich glaube, die schneidet im Video auch in dem...
Ja, das macht ja auch im Nachhinein Sinn, tatsächlich.
Macht Sinn, ne? Ja. Schere schneidet, Punkt. Nee,
aber was ich gerade sagen wollte irgendwie, weil wir jetzt das, erstmal, weil es den Rahmen sprengt und weil das vielleicht nochmal irgendwie so ein anderes Thema ist, was wir irgendwie nochmal speziell aufmachen können, dass wir mal uns irgendwie so über Samples generell so unterhalten. Vielleicht können wir ja nochmal so eine Folge zusammenschrauben, wo du auch so ein bisschen rumorgelst, weißt du? So eine Sample.
Ja, da haben wir, den letzten Versuch, den wir da gemacht haben,
war eine Katastrophe.
Unsere Live-Jam. Unsere Live-Jam-Session Personal Jesus, die wir dann komplett in eine Tonne kloppen mussten. Aber wir können das gerne nochmal machen. Da brauchen wir mal ein bisschen technisches Know-how hier, sonst geht das wieder in die Hose.
Ja, genau.
Weil diese Windows-Aufnahmesteuerung, die macht uns fertig immer, wenn wir hier aufnehmen, ja. Und wenn man jetzt noch anfängt, irgendwie 5 virtuelle Instrumente und noch einen Hardware-Synthesizer hier,
irgendwann ist auch gut.
MSDA, hilf uns mal, du kommst doch aus der Branche.
Der Tom wohnt doch auch um die Ecke.
Hinstellen hier, dass das mal funktioniert.
Wir holen uns einfach Fachpersonal mal ran.
Oder so, ja.
So. Und jetzt möchte ich dich wirklich nicht streng, sondern eher freundlich in so eine Richtung schubsen. Lass mal langsam Feierabend machen. So, weißt du? So irgendwie so den Deckel ein bisschen drauf machen. Ach so, den Deckel drauf machen. Wir haben noch gar nicht über das Cover-Design geredet. Wollen wir das noch kurz mitnehmen?
Ja, es ist nicht Ellen Walder auf dem Cover. Ja.
Was kolportiert wurde zwischendurch?
Was wurde das?
Jetzt wollte ich wieder so mit Wörtern auf den Putz hauen. Da habe ich dich jetzt wieder aus dem Sattel geholt ein bisschen.
Hast du, ja.
Was ich ganz spannend fand, dass man ja irgendwie hatte ich immer das Gefühl, die haben so einen leichten sozialistischen Touch immer, diese Covers. Das hat man so bei dem Vorschlag haben wir gesehen, bei der Construction Time Again. Auch so A Broken Frame, da die Olle auf dem Acker. Immer so ein bisschen irgendwie so wie so ein Ostmotiv. Und just jetzt irgendwie, man löst sich da so ein bisschen von, habe ich das Gefühl. Geht in so eine Industrierichtung, die ja natürlich auch perfekt zum Sound passt. Aber so dieser schöne...
Zum Sound und zu den Texten, ne? Working Week Come to Its End.
Genau. Aber ja. So irgendwie so dieser Vorschlaghammer, der ist einfach so, ich finde, der ist so knapp vorbeigegangen, weißt du? Eben haben sie leider schon verballert bei Construction Time Again. Der wäre so perfekt da gewesen. Naja, es ist, wie es ist. War das ein Cover-Entwurf auch von Brian Griffin?
Ich glaube ja. Da habe ich es aber schon weggepackt. Warte mal, muss ich nochmal rausholen.
Mach dir keine Umstände.
Ich gucke. Photography Brian Griffin. So. Ja.
Leider auch schon tot, der für einige Depeche-Werke verantwortlich war. Und was mir dazu noch einfällt zu dem Artwork, das war ja irgendwie so eine Industriehalle. Irgendwann habe ich mal ein Video geteilt, ein sehr verpixeltes, uraltes Video, wie jemand da dran vorbeifährt an diesem Industriebums. Der ist leider mittlerweile auch schon abgerissen. Ich würde fast wetten, dass das Ehepaar ist auch wahrscheinlich nicht mehr verheiratet. Machen wir uns nichts vor. Wir können also irgendwie, den Ort können wir wahrscheinlich von unserer Liste streichen. Der depeschigsten Orte, die wir noch besuchen müssen.
Verdammt.
Ansonsten
aber... Da war ich mich noch am Überlegen, ob du das Brautkleid anziehst oder ich.
Ich meine, meine Diät läuft super. Also ich würde mich gerne mich in ein Brautkleid pressen.
Okay, dann...
Ja. Das ist wieder so ein Liebesniveau, auf dem wir hier aussteigen.
Ja, genau. Ja, aber eigentlich haben wir es ja, oder?
Ich glaube auch.
Ich habe gerade noch mal eben hier in meiner Sample-Bibliothek geguckt. Also ich habe so ein Arturia Emulator 2 Sample-Kit. Und da ist bei If You Want ist tatsächlich Master, also Master FX heißt Sample. Und das ist einfach nur ganz schnell angerissen, dies von Master and Servant, das Master and Servant. Nur das Mass.
Mhm.
Und halt ein bisschen, und wenn du das dann auf den, wenn du das dann abspielst, Mass.
Ah. Oh, das ist das Erste, was ich jetzt gleich mache. Nein, okay, das Zweite. Ich werde erst pinkeln.
Ja.
Aber danach werde ich direkt mir das anhören.
Ja.
So.
Kannst du mal tun.
Kündigen wir jetzt direkt eine nächste Folge an für in 2 Wochen oder sind wir lieber kleinlauter?
Erstmal kündigen wir an am. Ich meine, es ist eh ausverkauft, aber trotzdem.
30.8.
Da wollen wir ja. 30.8. Genau. Ist wieder Museumsschiff hier in Frankfurt. Der Kasi kommt ja, ne?
Der kommt.
Der Kasi kommt, genau. Oder der Ost kommt auch. Und dann gehen wir wieder aufs Museumsschiffchen. Es wird wieder eine lauschige Sommernacht werden. Letztes Jahr war es sehr, sehr witzig. Ich sage jetzt schon mal schönen Dank an die beiden DJs am Oberdeck, an Yasin und Dirk. Danke, dass ihr keine Schlagzeugversion von Everything Counts spielt, sondern wieder eine gescheite Live-Version, so wie letztes Jahr auch. Das hat mir sehr gut gefallen, ja. Und ja, vielleicht sieht man sich dann da mal wieder so. In dem kleinen Podcast-Universum. Ja. Und nächste Folge, ja, wollen wir jetzt wahrscheinlich mal zeitnah aufnehmen. Wir können mal überlegen, was wir tun. Wir haben ja ein paar Ideen hier noch reingebracht. Wir hatten auch mal das Thema angerissen, dass wir auch mal wieder eine Chartshow vielleicht auch mal wieder machen können. Die ist ja auch immer lustig.
Doch. Auf so eine Bravo hätte ich schon wieder Bock.
Ja, eigentlich schon. Ja. Ne? Ich habe vorhin, wo ich die 84er durchgeblättert habe, war ich auch schon wieder on fire. Ja. Aber ich habe dann diese Schmutzseiten direkt zugemacht. Ja. So.
Gut, dann haben wir noch Material.
Nein, wir haben noch Material, haben wir auf jeden Fall noch. Ja.
Oh, es war mir ein Träumchen hier wieder mit dir.
Ja, mir auch. Sehr, sehr schön.
Und das Gute ist ja bei uns immer zack, schnell auf den Punkt. Das ist halt irgendwie, das steckt so drin bei uns.
Ja, das ist in unserer DNA verankert.
So.
Muss man einfach so festhalten. Ja. Von daher.
Also nicht nur danke an dich, sondern auch danke an jeden, der jetzt hier wirklich tapfer durchgehalten hat. Es kann sein, dass das hier unsere längste Folge bis jetzt ist.
Deswegen machen wir jetzt Schluss.
So, auf Wiederhören.
Tschüss.